I came with you to be part of something.
お待ちしていた。いざ席に着かれよ。
What a swell party this is.
Konnichiwa und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Air to the Empire Podcasts. Und wer von euch der japanischen Sprache mächtig ist, der wird wahrscheinlich sich schon denken, worum es hier geht, wenn er nicht schon sowieso aufs Cover geguckt hat. Wir reden heute über die Star Wars Celebration und mit wir, da meine ich einmal mich, Daniel, und natürlich meinen Celebration-Reisepartner, den Tom. Hallo.
Konnichiwa, minasan.
Ja, du bist wenigstens der wirklich ein bisschen Japanisch kann. Ich kann nur Konnichiwa.
Also mehr als Hallo, Tschüss und Danke, bitte kann ich auch nicht.
Und Reis und Wasser kannst du bestellen.
Ah ja, Misoto Gohan, ja.
Siehst du? Sag doch, du bist der Experte von uns beiden. Ohne dich hätten wir kein Essen, kein Reis und kein Wasser gefunden die ganzen 3 Wochen.
Ich habe eher das Gefühl, ohne mich hätten wir die U-Bahn nicht gefunden. Ich hatte der einzige mit funktionierenden GPS.
Ja, das stimmt. Alles funktioniert dort sehr gut technisch, aber bei den meisten von uns hat tatsächlich regelmäßig das GPS gestreikt oder hat uns an sehr verwirrende Orte manchmal geführt. Aber darum soll es hier gar nicht gehen, sondern wir wollen ein bisschen über die Star Wars Celebration reden und jetzt nicht um News oder Sonstiges. Da gab es ja schon eine Folge von Dennis und Nico, die kann ich euch nur ans Herz legen. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann scrollt im Feed mal ein bisschen zurück und hört da rein. Die beiden haben, obwohl sie nicht vor Ort dabei waren, nahezu alles eigentlich wirklich sehr gut abgedeckt, weil Tom und ich, wir haben es von vor Ort zu podcasten einfach nicht geschafft. Wir hatten ja den Plan, aber hat sich relativ schnell in Luft aufgelöst. Wir waren einfach abends viel zu platt und hatten keine Lust mehr, irgendwas aufzunehmen. Oder hattest du zwischenzeitlich mal Bock, aus Japan zu podcasten?
Nee, tatsächlich nicht. Also zu dem Zeitpunkt, als die Celebration war, waren wir ja schon gute zwei Wochen unterwegs. Mhm. Oder sogar länger noch. Und da haben sich schon die ersten Erschöpfungssymptome deutlich gezeigt bei uns allen, glaube ich.
Plus unser schönes Hotel, was sehr günstig war, eine richtig geile Lage. Also wir hatten, glaube ich, 2 Bahnhaltestellen und wir haben uns irgendwie morgens um 7 vom Hotel getroffen und waren 7.30 Uhr vor der Celebration. Aber leider war es ein Raucherhotel und es hat so krass nach Rauch und Nikotin dort gerochen. Ich habe mehrmals gesagt, ich glaube, wenn man an den Tapeten geleckt hätte, das wäre besser gewesen wie jedes Nikotinpflaster. Und ja, dementsprechend habe ich da echt sehr, sehr schlecht geschlafen. Aber für das Geld, also irgendwie haben wir zu dritt nicht mal 90 Euro für das komplette Wochenende gezahlt. Und von anderen Leuten, die wir vor Ort getroffen haben, die in größeren Hotels oder schöneren Hotels waren nahe des Messezentrums. Die haben irgendwie 1.000er pro Kopf für das Wochenende hingeblättert. Also da waren wir echt sehr günstig unterwegs.
Ja, es war ein bisschen Roadtrip-Feeling, aber war auch cool.
Ja, genau. Also so kurz nochmal, wir haben ja, bevor wir los sind, so eine Folge gemacht, was wollen wir alles sehen, was erwartet uns. Eigentlich hätten wir jetzt nochmal gegenprüfen müssen, was davon hat sich tatsächlich bewahrheitet oder was haben wir geschafft. Also ich habe jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, was wir da alles gelabert haben. Könnt ihr ja mal gerne, wenn ihr uns hier vergleichen wollt, könnt ihr das gerne irgendwo in den Kommentaren tun, falls jemand sich die Muße machen will. Aber ja, so ganz kurz zum Überblick. Wir haben es ja vorher schon auch erzählt. Wir haben uns dort getroffen mit Kevin vom Bucketheads Podcast und der Mirko, unser Kumpel, war noch dabei, mit dem wir auch schon vorher in Japan unterwegs waren. Und tatsächlich hat ja für uns die Celebration nicht quasi freitags begonnen, sondern donnerstags. Da sind wir zurück nach Tokio bzw. Chiba gefahren, haben dann unsere Tickets abgeholt und sind dann noch ins Kino gegangen in Episode 9, The Rise of Skywalker, den wir davor auch schon im Hotelzimmer ein bisschen kontrovers diskutiert haben, weil ich den Film ja sehr, sehr gerne mag und du so ein bisschen im Zwiespalt stehst. Aber ich glaube, wir hatten trotzdem einen ganz coolen Abend, um das Wochenende einzuläuten. Oder wie siehst du das?
Ja, das war schon cool. Also Episode 9 ist so mein least favorite. Das heißt nicht, dass ich ihn abgöttisch hasse oder dass es ein schlechter Film ist oder so. Es ist einfach der Star Wars Film, der bei mir auf der Liste auf Platz 11 steht. Also zumindest von den Realverfilmungen Platz 11. Aber das Kinoerlebnis in Japan war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Da gibt's Hotdogs. Ich finde, das sollte man auch in Deutschland einführen. Also ich weiß nicht, in München gibt's keine Hotdogs im Kino. Weiß nicht, bei euch auch nicht, glaube ich. Mhm. Und nee, war einfach eine coole Erfahrung. Ich dachte, am Anfang wurde der Subtext noch so seitlich auf Japanisch eingeblendet. Also der Film war im O-Ton, auf Englisch und mit japanischen Untertiteln. Und ich dachte, bei dem Scroll waren die Schriftzeichen rechts an der Seite und ich dachte, das ist dem ganzen Film über so. Das war aber Gott sei Dank nicht so. Das hat mich, glaube ich, ein bisschen gestört irgendwie. Aber sonst war es cool. Also
ja, cooles Kino.
Ich fand das mit den Tabletts ganz gut.
Ja, das wollte ich gerade erwähnen. Also Japan ist nicht nur, was so Fortbewegung und Infrastruktur angeht, irgendwie 200-300 Jahre vor uns gefühlt, sondern auch so, was Annehmlichkeiten im Kino angeht. Ja, erklär uns mal bitte, Tom, oder denen, die es nicht wissen, was für geile Tabletts es da gibt.
Also prinzipiell hat man in Japan überall schon mal mehr Platz gefühlt. Also egal, ob du im Zug sitzt oder eben im Kino, da ist irgendwie, weiß nicht, habe ich mir das eingebildet oder war mehr Beinfreiheit. Und wenn du an der Theke dir halt, was weiß ich, Popcorn und eine Cola holst, dann kriegst du so ein Tablett mit und das kannst du dann in deinen Getränkehalter stecken und hast das Zeug dann nicht so nervig auf dem Schoß irgendwie. Und das ist dann halt wie so ein kleiner Tisch irgendwie, wo du dein Zeug halt abstellen kannst. Das ist einfach super praktisch. Total simpel, aber absolut genial.
Ja, das stimmt, weil ja, gerade wenn man so, ich meine, bei Popcorn oder so geht's noch halbwegs, aber ich finde, gerade wenn man eben sowas wie Nachos oder irgendwas, Hotdogs in der Art halt isst und hat einfach einen Tisch vor sich, das ist so geil. Und dann auch so die Kultur an sich, niemand lässt da den Müll zurück. Alle nehmen ihr Tablett mit dem Müll, draußen wird schön der Müll getrennt, die Tabletts werden zurück ins Regal gestellt und der Kinosaal ist sauber verlassen. Also das nur mal so.
Unglaublich, ja.
Das Gegenerlebnis, ich war direkt nach unserer Rückkehr, also wir sind dann ja quasi knapp eine Woche nach der Celebration zurückgeflogen und sind freitags abends in Deutschland wieder angekommen. Und ich war dann mit meiner Freundin und einem befreundeten Paar sonntagsabends in einem riesengroßen Multiplex-Kino in Mannheim und haben uns da Revenge of the Sith zum 20-jährigen Jubiläum angeguckt, weil ich das gerade noch so quasi gepackt habe. Und da habe ich gedacht, das muss ich einfach mitnehmen. Und der Kinosaal sah aus, also es war jetzt nicht so, dass da irgendwie mega die Unruhe war während dem Film, aber als dann die Lichter angingen, also wir saßen noch, um so die Musik zu genießen, einfach bis komplett zum Schluss, bis der Abspann weg war. Weil wann hat man schon mal die Möglichkeit, auch wieder John Williams einfach über eine geile Soundanlage so zu hören. Und dann ging halt so das Licht an und wir gucken so rum und wirklich überall ein Meer von Popcorn und Müll war in diesem Kinosaal verteilt, wo ich gedacht habe, wo kam denn das bitte her und was machen die Leute während dem Film? Aber ja, sowas hat man in Japan definitiv nicht gesehen. Aber
was das angeht, das ist es sowieso sehr sauber in Japan. Also ich meine, als Münchner ist man eh schon Sauberkeit gewohnt, aber für japanische Verhältnisse ist München, glaube ich, sogar dreckig. Und das, wenn man da rausgeht mit seinem Tablett, da muss man sich echt vorstellen, also Plastik in Plastikmüll, Verpackung in Verpackungsmüll, dann gibt's noch so einen Kübel, wo man seine Getränkereste und die geschmolzenen Eiswürfel reinkippt, dann steckt man die Becher ineinander, und so. Also es ist echt alles sehr durchdacht.
Ist auch tatsächlich, also auch so eine kulturelle Sache, wenn man so nennen kann in Japan, diese vielen Supermärkte, die es überall gibt, also dieses Dezentrale, keine riesen Märkte, sondern so kleine Supermärkte. Und das war sogar während der Celebration so, dass es in dieser Messe oder in diesem Messegelände, glaube ich, 3 Supermärkte gab an verschiedenen Orten. Und das fand ich einfach total cool, weil im Vergleich zu London hat man quasi einfach innerhalb der Messe einfach kurz einmal durch ein Checkout raus in den Supermarkt und war in relativ kurzer Zeit wieder drin und konnte sich halt einfach für normales Geld irgendwie einfach mal Mineralwasser und ein paar kleine Snacks holen und musste nicht dieses typische Convention-Food, was einfach schweineteuer ist, holen. Das fand ich sehr viel annehmlicher, wie zum Beispiel in London. In London war ich den ganzen Tag so beschäftigt, dass ich irgendwie keine Zeit hatte, irgendwie richtig mal gescheit was essen zu gehen. Und da habe ich mir an allen 3 Tagen einfach so halbe Stunde, bevor das Messegelände zugemacht hat, noch kurz beim Subway, weil da die Schlange kurz war, was geholt und habe mir so einen Sub reingezogen. Und das fand ich da in Japan jetzt schon sehr viel besser mit den Supermärkten im Messegelände.
Ja, generell, da gab's, also überall in Japan stehen halt diese Getränkeautomaten rum, wo du dir für 100 Yen, also vielleicht so 60 Cent oder so, einfach mal ein Wasser rauslassen kannst. Und da stehst du halt gar nicht an. Ne? Und das kostet auch nicht 3,50 Euro oder 5 Pfund oder was auch immer, sondern es ist halt einfach ganz normales, günstiges Wasser. Das fand ich schon auch sehr angenehm.
Ja, also in so Sachen gerne wieder Japan an sich und auch gerne wieder eine Convention dort. Auch wenn nicht alles ganz so reibungslos gelaufen ist, da können wir vielleicht später nochmal dazu, wobei man da auch Japan an sich oder den Japanern nur bedingt Vorwürfe machen kann. Das hätte auch mit ein wenig Weitsicht von der Firma Readpop, die ja immer schon in der Kritik steht oder zumindest seit ich mich mit der Celebration befasse, und die Kritik ist auch in diesem Jahr zu Recht nicht ausgeblieben. Genau.
Leider.
Aber kommen wir erstmal zu den positiven Dingen, und zwar ja, wollen wir euch einfach mal so ein bisschen durch unsere Highlights des Wochenendes nehmen und fangen da dann einfach mit dem Freitag an. Und wie gesagt, es wird eher so eine Art Erfahrungsbericht. Wir erzählen vielleicht ein paar Behind-the-Scenes-Sachen, die es nicht so nach draußen konkret geschafft haben. Werden da auch an der einen oder anderen Stelle insofern spoilern, dass wir über exklusives Material reden, was noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist. Werden wir aber vorher auch nochmal kurz einen Warnhinweis geben, falls wirklich jemand sagt, ich möchte davon gar nichts wissen, dann kann er in dem Fall halt einfach mal ja kurz eine Minute oder 2 Minuten vorspulen und das überspringen. Aber genau, Freitag ging es ja direkt dann los mit dem großen Mando and Grogu Panel. Im Vergleich zu London quasi gab es kein Lucasfilm Showcase Panel, das so mehrere Dinge abdeckt, aber irgendwie war es doch so ein kleines Showcase Panel durch die Hintertür, weil es ja da eine große Überraschung gab. Aber vielleicht mal noch kurz vorher, wo wir das Ganze geguckt haben. Also ich hatte ja das Glück, bei dieser Lotterie, bei diesem Reservierungsprozess für alle 3 Tage auf der Celebration Stage die Morgenpanels zu haben, konnte mich dann quasi direkt vorm Messegelände schon anstellen und hat dann auch echt gute Plätze, war da aber am ersten Tag quasi alleine ohne euch. Und du hattest für Freitag gar kein Ticket?
Ich hatte kein Panel.
Genau. Übernimm gern mal und erzähl mal, wie du es geschafft hast, dann ins Panel rein.
Also generell muss ich sagen, hatte ich auch Glück bei der Lotterie. Also ich habe für die Panels am Samstag, also Andor habe ich bekommen auf der Twin Suns, oder? War das, hieß die Twin Suns?
Das war die kleine, dann die mittlere war die Galaxy.
Galaxy Stage, genau. Und auch am Sonntag hatte ich dann noch Tickets für das Visions Panel. Da kommen wir später nochmal drauf. Am Freitag hatte ich kein Ticket für ein Panel für Mando und Grogu, was für mich aber nicht so schlimm war, weil ich, also wenn man auf so eine Convention geht, dann hat man ja irgendwie Sachen vor. Bei mir war das jetzt zum Beispiel dieses Buch signieren lassen. Ich habe dieses Women of the Galaxy Buch und da sind schon ein paar Schauspielerinnen drin, also zum Beispiel Katie Sackhoff oder ja, Wie heißt sie gleich nochmal, die Leia-Darstellerin aus Rogue One?
Ingvild ja, genau. Delia, wenn man sie ja. richtig ausspricht.
Ja, sorry, dass ich deinen Namen vergessen habe. Die war auch sehr nett letztes Jahr in Köln. Aber genau, auf jeden Fall habe ich mir da Autogramme noch geholt von Ashley Eckstein und Rosario Dawson. Und das habe ich halt dann gleich am Freitag in der Früh gemacht und das war gut so, weil da kann man eben diese Tickets kaufen für ein Autogramm und da gibt's dann ja gewisse Zeiten, wo halt dann Ashley Eckstein da ist und dann kannst du da hingehen, dich anstellen und dir das Autogramm holen und da am Freitagmorgen halt dieses Mando-Panel war da noch nicht so viel los. Und ich bin dann einfach hin, war irgendwie der Fünfte in der Schlange oder so und habe mir dann das Autogramm geholt von Ashley Eckstein. Und das war ganz cool. Ich habe sie dann nämlich gefragt, ob sie mir irgendein Zitat oder so reinschreibt. Und da muss man dazu sagen, dieser Veranstalter Red Poop, der kassiert eigentlich... Red Pop.
Red Poop ist besser.
Red Poop, ja, okay. Red Pop. Der
die
kassiert.
Mit dem roten Stuhl. ja, weiter.
Oh Gott. Da habe ich jetzt wieder was rausgehauen.
Ja,
auf jeden Fall.
Wolltest du
genau. Normalerweise ist es so, du kaufst ein Autogramm und dann wollen die nochmal extra Geld, wenn du irgendeine Widmung oder irgendwas reinmachen möchtest. Und das wissen die Leute da eigentlich auch. Und dann saß da eben Ashley Eckstein mit ihrem Mann und ja, hat gewartet, bis Leute kommen. Und daneben war halt ein Japaner, der diese QR-Codes einscannt. Und der sollte, glaube ich, schon auch ein bisschen aufpassen, was da so abgeht. Und dann habe ich sie halt gefragt, hey, ich weiß schon, es ist schwierig so auf Celebrations und so, aber vielleicht kannst du mir doch irgendwas reinschreiben. Und dann hat sie mich so angeschaut. Also so ganz, also so, dass wirklich jeder mitkriegt, hat sie dann gesagt, oh, ich darf das nicht und so. Und hat sie ihren Mann so angeschaut. Und dann ist ihr Mann quasi zu dem Typen hingegangen, diesem Japaner, der da aufgepasst hat und die QR-Codes gescannt hat, hat ihm so von hinten auf die Schulter getippt. Der Typ dreht sich um und Ashley Eckstein schreibt so rein, I'm no Jedi und so. Und dann hat sie mich so angezwinkert und hat gesagt, ich soll es keinem erzählen. Und das war schon ein echt ganz cooles Erlebnis. Also von dem her war überhaupt nicht schlimm, dass ich nicht auf dem Panel war. Hätte ich natürlich trotzdem auch gern miterlebt, aber ich konnte es verschmerzen. Ja. Und genau, ja, dann war ich noch bei Rosario Dawson. Das war auch cool, sie wieder zu sehen. Ich kenne sie ja quasi schon, lol.
Ja, es hat ja Buddies.
Genau, voll.
Es hat ja schon deine Kinder ja, gehalten.
Genau, sie ist ja bei uns im Freundeskreis, sagen manche schon, das ist so die Adoptivmutter von meiner Tochter. Es gibt, also zur Aufklärung dazu, es gibt ein Foto, wo Rosario Dawson meine Tochter auf dem Arm hat in London. So ist die Story entstanden. Ja, aber bei diesen krassen Stars halt, da geht das halt zack, zack, ne, da stellst du dich an und dann wirst du da innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich abserviert, sage ich jetzt einfach mal. Die sind schon nett und höflich, aber da stehen halt dann so viele Leute an, da wenn die groß rumtrödeln, werden die, glaube ich, nicht mehr fertig. Und dann hatte ich eben dieses Buch in der Hand und dann schaue ich so und dann war da noch der Stand von Vanessa Marshall, also der Synchronstimme von Hera. Und da war absolut gar niemand. Dann hat's mich irgendwie gepackt und dann habe ich mir da auch noch ein Autogramm geholt. Und die habe ich dann auch wieder gefragt, ob sie irgendeine Widmung reinschreibt. Und dann sagt sie, ja, Und auf welcher Seite soll ich denn unterschreiben? Da habe ich gesagt, ja, such's dir aus, weil es waren mehrere Seiten mit Hera und mehrere Illustrationen von Hera. Und dann habe ich gesagt, ja, sie soll sich's einfach aussuchen, ich kann mich nicht entscheiden. Und dann hat sie einfach auf zwei Seiten unterschrieben und so eine Widmung reingeschrieben. Hat gesagt, ja, damit es dir nicht so schwer fällt. Und das war auch echt ein cooles Erlebnis. Ja,
das glaube ich. Das ist ein richtig geiler Start für eine Celebration.
Voll.
Und ja, ich wundere mich gerade selber wieder über mein Gedächtnis, weil ich kenne ja die Stories. Wir haben ja Stories schon ausgetauscht. Mhm. Und ich hatte komplett vergessen, dass du freitags gar nicht auf dem Mandalorian-Panel warst. Aber irgendwie war wirklich durch die Reise und Jetlag und Celebration an sich, mein Hirn ist echt Matsch, aber jetzt, wo du es erzählst, dämmert's mir alles wieder. Aber ja, richtig geil. Und ich glaube auch, so aus der Erfahrung vom Wochenende, irgendwie, wenn man Autogramme will, ist, glaube ich, freitags allgemein der beste Tag. Da sind alle noch gut drauf. Das Stresslevel ist gering, gerade so während dem Morgenpanel, wo dann doch sehr viele Leute versuchen, in die Panels reinzukommen und weg sind von dem Showfloor, ist das wahrscheinlich so mit die beste Zeit, noch irgendwie entspannt und auch mal wirklich länger wie ein paar Sekunden mit den Stars zu haben, weil ich teilweise sonntags war ja einfach nur Katastrophe und einfach nur Chaos, wo, glaube ich, auch viele Leute enttäuscht heimgegangen sind, weil sie eben einfach bis die Eröffnung, bis die Öffnungszeiten, die offiziellen der Celebration durch waren, es nicht geschafft haben, bei allen Foto-Ops, Autogramm, was auch immer, durchzukommen.
Ja, und das ist echt ein Drama teilweise gewesen. Ne?
Ja, und ich spring ganz kurz mal noch auf den Zug auf mit Ashley Eckstein, weil ich finde die auch mega, mega. Und der Mirko und ich,
so lieb.
Wir haben ja mit ihr ein Foto gemacht und ich fand's hammer, hammer geil. Also sie war zuckersüß und nett und höflich und eigentlich alles, was man also sich von ihr so erwartet. Also wenn du sie auf YouTube, im Fernsehen, wo auch immer siehst, genauso ist sie in echt und sie wirkt halt einfach so voll authentisch und ist einfach mega nett. Und bei uns, wir hatten so kleine Ahsoka-Lego-Figuren dabei, also es war wirklich Zufall, weil der Mirko hat so einen Star-Wars-Rucksack und er hat irgendwie von, ich glaube, seiner einen Freundin und von seiner Nichte unabhängig so eine Lego-Figur geschenkt gekriegt und hat einfach beide an seinen Rucksack dran gehängt. Und als wir in der Schlange standen, meinte er so, ey, komm, lass uns doch jeder so eine Lego-Figur irgendwie nehmen. Und dann haben wir quasi so eine kleine Lego-Ahsoka gehabt, standen links und rechts von ihr. Und dann fand sie das so süß und hat sich mit uns unterhalten. Und wir haben so gelacht, dass quasi schon auch so die Crewmitglieder von der Veranstaltungsfirma uns mehr oder weniger so rausgedrängt haben. Und sie hat noch drüber gelacht und meinte, I'm sticking with you, Sky Guys. Und ja. War einfach nur geil. Und ja, also kann ich jedem nur empfehlen. Sie ist definitiv auch eine der Personen, die nicht so krass viel Geld kosten allgemein, wie jetzt noch die größeren Stars, à la Rosario Dawson und so. Und wer Clone Wars Fan ist oder Ahsoka Fan ist, also so ein Autogramm oder ein Foto mit Ashley, das ist echt wert, weil ja, die versprüht einfach so viel Energie und das ist immer, glaube ich, ein schönes Erlebnis.
Auf jeden Fall. Also das kann ich auch bestätigen vor mir. Und ich bin dann immer, wenn ich da vorbeigegangen bin bei dem Stand, hat sie gerade irgendwem umarmt oder illegalerweise ein Selfie gemacht oder sonst irgendwas. Also sie ist da wirklich sehr nah am Publikum. Aber genau. Eigentlich könnte ich gleich weitererzählen,
ja, mach
weil
doch.
Direkt nach den Autogrammen dachte ich, ja gut, jetzt die anderen waren jetzt irgendwie gerade auf dem Panel oder so, das war dann auch echt noch nicht so spät. Und dann ist halt das, was bei der Celebration öfter mal passiert, du gehst halt zur Livestage und zack, es explodiert irgendwas und Hayden Christensen kommt raus, ne? Und ich meine, den haben wir in London jetzt auch schon gesehen, so ist trotzdem immer wieder was Besonderes, aber wenn dann die Menge ihm Happy Birthday singt, das war dann auch schon nochmal ein echt cooler Moment. Also zu sehen, wie diese Schauspieler dann wirklich emotional ergriffen sind von dem Publikum, weil auf so einer Celebration sind halt, also ich habe zumindest noch nie jemand kennengelernt, der da irgendwie Disney hatet oder irgendwie die Sequels scheiße findet oder sowas. Und da sind halt nur Fans, die das einfach abfeiern. Und ich glaube, das ist für die Schauspieler schon auch was Besonderes, dass sie das so in der Form erleben dürfen. Wir kommen ja später bei den anderen Panels nochmal drauf zurück, aber also das stelle ich immer wieder fest. Und das war ganz cool. Dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut und dann wart ihr schon raus aus dem Mando-Panel. Und schreib euch noch so, kannst dich erinnern, hey, wo seid ihr gerade und so. Und du schreibst noch so, ja, wir stehen bei der Livestage ungefähr da. Und dann ist die Bombe geplatzt. Möchtest du erzählen oder soll ich?
Ja, ich übernehme mal und gehe so einen kleinen Schritt zurück und dann wieder vor. Berichte mal aus der Sicht, also quasi während du deine Autogramme, die ersten ergattert hast, saß ich nervös wie ein kleines Kind auf der Celebration Stage, hab's geschafft, mich da durchzukämpfen und habe dann auch ein paar richtig coole Leute gefunden, bei denen ich gesessen bin. Das ist eigentlich auch immer so mit eine der coolsten Erfahrungen, dass man einfach so Star Wars Nerds aus aller Welt trifft und so instant sich einfach mit denen anfreundet und eine gute Zeit hat und ist einfach richtig cool. Und dann, ja, dachten wir, yo, jetzt geht halt Mando and Grogu los. Und ich habe halt so erwartet, ja, Jon Favreau, Dave Filoni kommen jetzt raus, erzählen ein bisschen was über den Film, zeigen irgendwie einen Trailer und so das Übliche, was man halt so erwartet. Und dann kam halt Dave Filoni, der ja jetzt mittlerweile in seiner Rolle als kreatives Oberhaupt von Lucasfilm ist, also quasi jetzt nicht fürs Mando-Panel, sondern so allgemein, um die Celebration zu eröffnen, gemeinsam mit Kathleen Kennedy. Und dann haben sie halt einfach so alle begrüßt und ein schönes Wochenende gewünscht und so. Und haben halt so ein bisschen, sind sie drauf eingegangen, ja, dass so die Filme von James Mangold und der Rey-Film und der Film von Taika Waititi und dass die alle noch irgendwie in der Mache sind, aber es gibt nichts Handfestes, einfach nur, es ist nicht gecancelt, sie arbeiten hinter den Kulissen und zu gegebener Zeit gibt's da mehr. Aber bevor sie jetzt zu Mando und Grogu kommen, ja, wollen sie den Sean Levy auf die Bühne bitten. Der hat ja etwas zu berichten über einen neuen Star Wars Film. Und da gab es ja schon längere Zeit Gerüchte, dass eben Sean Levy, der jetzt gerade mit Deadpool und Wolverine ziemlich erfolgreich war und davor Sachen gemacht hat, wie unter anderem so Folgen inszeniert von Stranger Things. Da glaube ich auch nach wie vor noch mit dabei ist, jetzt bei der letzten Staffel, die bald auf Netflix kommt. Und der hat halt eben erzählt, ja, es gab ja Gerüchte und es stimmt alles, ich mache einen Star Wars Film und wir sind schon seit irgendwie 2022 hinter den Kulissen am Werkeln und tatsächlich, wir fangen auch jetzt schon im Herbst 25 an mit den Dreharbeiten und ja, es gab ja da im Internet so ein Gerücht, dass Ryan Gosling die Hauptrolle spielen soll und ja, das Gerücht ist wahr, hier ist Ryan Gosling und so genauso war es auf einmal, ja, wieder Nebel, Explosionen, tosender Applaus und dann steht da Ryan Gosling auf der Bühne und begrüßt die Star Wars Fans und es wurde angekündigt, also nicht viel, aber eben, dass die Dreharbeiten bald starten. Er spielt die Hauptrolle. Es ist ein neuer Film, genannt Star Wars Starfighter, der wohl, der Name lässt es vermuten, und man hat so auf hinter der Bühne so ein ganz kleines Eck von einem neuen Raumschiff irgendwie gesehen. Also Ryan Gosling wird wohl in bester Top Gun-Manier irgendwie ein Pilot sein und irgendwelche Space-Abenteuer erleben. Und das Ganze ist wohl zeitlich nach Episode 9 angesiedelt, soll aber jetzt keine direkte Fortsetzung sein, sondern einfach nur zeitlich nach den Sequels, also unbekanntes Territorium. Und ja, jetzt übergebe ich gerne an dich, weil du hast gesagt, Live-Stage, man hat ja immer das Glück, wenn die Panels rum sind, kommen die ganzen Leute ja einfach direkt zu dieser Live-Stage und man hat da ja noch die Chance, die Leute zu treffen. Und du hast ja von dem Panel quasi noch gar nichts mitbekommen und warst so im Prinzip wissenstechnisch wahrscheinlich so knapp 45 Minuten hinter mir oder so. Mhm. Und ja, dann erzähl mal, wie hast du denn Ryan Gosling empfangen?
Ja, also da fehlen mir immer noch die Worte eigentlich. Also du hast ja schon gerade beschrieben, dass Jon Levy da war und dann eben auch Ryan Gosling. Und da muss man dazu sagen, ich bin ja großer Arthouse-Filmfan und Ryan Gosling hat halt richtig coole Rollen gehabt in der Vergangenheit. Also da seien mal so Filme genannt wie The Place Beyond the Pines oder Driver oder Only God Forgives, Blue Valentine und wie sie alle heißen. Und das habe ich schon immer krass gefeiert, seine schauspielerische Leistung da. Und dann diesen Schauspieler da zu sehen, wo man dann schon so einen kleinen Crush hat und dann steht der da so 10, 15 Meter vor einem in bester Ryan Gosling-Manier. Der sagt ja nie viel, ne, so irgendwie und hat dann noch so eine Cappy auf und so und ich weiß auch nicht. Ich war einfach total starstruck und habe mich, also ich habe null damit gerechnet. Das wusste ja wirklich niemand. Es war absoluter Hammer und die guten Nachrichten haben ja auch gar nicht aufgehört, weil ich habe mich ja wahnsinnig, naja, geärgert kann man nicht sagen, aber ich war schon ein bisschen traurig, dass sie diesen Rogue Squadron Film da einfach wieder in der Versenkung verschwinden haben lassen. Aber irgendwie war er ja dann doch nicht vom Tisch, hat's geheißen und es war alles so in der Schwebe und ich glaube, dass sie halt jetzt einfach Starfighters machen, dass vielleicht das irgendwie das Projekt jetzt geworden ist. Ich weiß es nicht. Ist nur eine Vermutung von mir.
Die teile ich aber auch.
Ja, ja, auf jeden Fall ein Film, der sich halt um dieses Pilotendasein dreht und so. Und als jemand, der halt die Rogue Squadrons Spiele gern gespielt hat und die X-Wing Spiele und die X-Wing Bücher und das X-Wing Miniaturenspiel gespielt hat, ja, da passt halt irgendwie gerade alles zusammen. Und das hat mich einfach mega gefreut. Und dann sagt er noch, ja, ach übrigens, wir sind irgendwie nicht in der Planungsphase oder in der Konzeption oder genau, so, genau, sondern in Pre-Production. Ne? Also die Produktion des Films ist halt schon angelaufen. Und das hat dann halt alle Zweifel vernichtet bei mir, dass das jetzt wieder nur irgendeine Ankündigung ist, sondern höchstwahrscheinlich kriegen wir jetzt echt so einen Sternjäger-Top Gun-Film im Star Wars-Universum mit Ryan Gosling in der Hauptrolle.
Ja, krass, also gell?
Absolut die Ultra-News direkt in den ersten 2 Stunden gehabt. Also bis dahin waren echt nur 2 Stunden oder so vorbei, gell? Also schon, ich weiß gar nicht, die schöne Erlebnisdichte ist, glaube ich, selten so hoch wie auf der Star Wars Celebration.
Ja, also ich glaube, generell ist auch wieder, was man sagen kann, selbst wer keine Panels hat, wer kein Glück in dieser Lotterie hat, und da haben wir auch ein wirklich ein Beispiel, was man beim Namen nennen kann, und zwar der Jay, einer unserer Mitreisenden, also das ist einer meiner ältesten Freunde, und ich würde sagen, auch du oder auch ihr beide habt euch gegenseitig mittlerweile ins Herz geschlossen nach dieser Reise.
Ja.
Und der ist halt so, er guckt gern Star Wars, aber er ist nicht so der ultra krasse Fan. Der ist eher so einer, der sagt dann, ey Daniel, ich habe die letzte Star Wars Serie noch nicht geguckt. Lass uns mal am Wochenende ein bisschen chillen und wir gucken uns die neue Star Wars Staffel von Mandalorian oder irgendwas an. Und dann machen wir das. Und dann findet er es auch immer geil. Oder wenn ich ihn frage, komm, wir gehen ins Kino, dann geht er da auch mit. Aber der war jetzt eher so, er war dabei wegen Japan, aber es war die Celebration und er hat gemeint, okay, ich und meine Freundin, also er und seine Freundin, einen Tag gehen sie auch mit auf die Celebration. Und er hat sich dann aber auch um nichts um Panels gekümmert, keine Autogramme, wollte einfach nur ein bisschen so erleben, wie das da mal ist, weil er halt schon erfahren hat, wie cool ich es in London fand. Und dann habe ich zu ihm gemeint, ey Jay, stell dich da an, guck, dass du als Erster in die Erster in die Halle kommst oder so schnell wie möglich, lauf so schnell du kannst zu dieser Live-Stage und stell dich einfach vor die Bühne und beweg dich da nicht weg, bevor die Eröffnungszeremonie losgeht. Und genau das hat er gemacht und die haben Lichtschwerter in die Hand gedrückt gekriegt, waren in der ersten Reihe vor der Bühne, haben alle Stars inklusive eben Ryan Gosling, Pedro Pascal und so weiter und so fort aus der Nähe gesehen und er hatte, glaube ich, den Spaß seines Lebens. Sie sind bis 14 Uhr am ersten Tag nur an dieser Live-Stage gewesen und die haben so Lichtschwerter geschenkt bekommen, die mit der Bühnenbeleuchtung so per Funk gekoppelt waren und dann halt entsprechend, je nachdem, was gerade so lief, dann halt aufgeleuchtet haben und so. Und er hat so sehr geschwitzt und hat sich so gefreut, dass einfach das Star Wars Celebration Logo von einem nagelneuen Lichtschwert wie weggeätzt von diesem Griff war. Ich habe ihn mittags irgendwann getroffen mit einem Grinsen vom linken bis zum rechten Ohr. Meint so, es war einer der geilsten Tage meines Lebens. Es war so geil. Und also ich habe mich einfach so gefreut, einfach weil er so einen geilen Tag hatte. Und für alle, die zukünftig mal vorhaben, auf die Celebration zu gehen und kein Glück haben bei dieser Lotterie oder was auch immer, stellt euch einfach vor die Livestage und ihr werdet einen mega geilen Tag haben und alle Stars aus nächster Nähe, also eigentlich noch näher, wie wenn man auf so einem Panel ist, einfach erleben. Und es kostet nichts, also nicht mehr wie nur der normale Eintritt. Du musst einfach nur früh dort sein und dich dahinstellen und fertig.
Ja, Pedro Pascal habe ich jetzt ganz vergessen gehabt. Der war ja auch noch da.
Der war auch noch also, da, auch Surprise Guest, genau.
Also total krass. Stand der auch noch da in so, weiß nicht, was waren das, Gummistiefel, also ja, total extravagantes Outfit mal wieder, der Gute.
Ja, und dann hatte er den Cowboy-Hut von Dave Filoni später noch auf. Und
genau.
Ist halt auch eine richtige Rampensau, der Typ.
Ja. Ist das so? Ja. Ich dachte, er ist immer so nervös und
ja, das schon, aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht überspielt er das mit seiner Art, die er, aber ich weiß, er hat in Interviews schon oft gesagt, dass er eigentlich so Lampenfieber immer hat und auch gern mal so mit seinen Co-Stars Händchen hält, weil er als nervös ist auf der Bühne, aber wenn man es nicht wüsste, dann, ja, Er präsentiert sich da immer sehr extrovertiert und immer im Mittelpunkt stehend.
Auf jeden Fall ein cooler Typ.
Genau. Springen wir mal wieder so ein kleines bisschen zurück. Eben, ich war ja dann auf dem Panel und dann wurde Starfighter angekündigt. Und das war ja aber eigentlich gar nicht das Hauptding, warum wir alle da waren, sondern es kam dann ja eben danach noch das richtige Panel mit von The Mandalorian und Grogu, der Kinofilm, der jetzt nächstes Jahr im Mai anlaufen wird. Und Dave Filoni und Jon Favreau waren aber tatsächlich sehr verhalten und wollten eigentlich noch gar nicht so viel preisgeben und nicht so viel reden. Und man muss auch sagen, das Panel an sich war richtig cool, aber sehr kurz. Und sie haben einfach so ein bisschen allgemein über den Film geredet, haben Sigourney Weaver und Pedro Pascal auf die Bühne gebittet. Also Sigourney Weaver war vorher auch schon mehr oder weniger so, ich weiß gar nicht, ob es offiziell schon war, aber der Name ist auf jeden Fall schon länger durchs Internet kursiert, dass sie wohl da mitspielt. Und jetzt war es auf jeden Fall eindeutig bestätigt. Man hat ein paar Bilder gesehen von ihr in so einem Rebellen-Piloten-Outfit und sie ist da wohl die Auftraggeberin oder die Vorgesetzte von Mando und Grogu, die jetzt im Auftrag der New Republic da imperiale Warlords jagen. Und dann haben sie einfach so ein bisschen über den Film erzählt und die Grogu-Puppe durfte in ihrer neuesten Ausführung noch einmal auf die Bühne und hat einfach sowas von lebensecht gewirkt und hat sich komplett bewegt mit Mimik und Ohren und Hände und Füße und man hat wirklich gedacht, da ist der kleine Grogu auf der Bühne. Und dann haben sie tatsächlich noch eine kleine Szene aus dem Film gezeigt und hier kommt jetzt die vorhin schon angekündigte Spoilerwarnung, diesmal sogar mit einem Spoiler-Alarm. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich genau diesen Sound hier gewählt habe, also diesen Jingle haben wir schon vor, glaube ich, 2 Jahren vorbereitet, nur irgendwie noch nie benutzt, aber tatsächlich ging diese Szene aus dem Film, die ist auch im Internet zu finden und wer bei Reddit sucht, wird das mit Sicherheit auch irgendwo finden, abgefilmt natürlich und verwackelt, aber ich erzähle mal ein bisschen, was wir da gesehen haben. Und zwar startet das Ganze mit der Innenaufnahme von einem AT-AT-Walker und die bekannte imperiale Alarmsirene ertönt und Din Djarin, unser Mandalorian, stürmt diesen AT-AT und wir haben eine lange Plansequenz, also eine Kamerafahrt ohne einen einzigen Schnitt, die quasi den Mando zeigt, wie er mit Vibro-Klinge, mit Blaster, mit allen Gadgets, die er so zur Verfügung hat, einfach mal die komplette Besatzung von diesem AT-AT-Walker killt. Da sieht man Snowtrooper und imperiale Offiziere und alles Mögliche da drin und im Endeffekt bleibt die Kamera dann stehen bei einem Offizier. Und die Luke zum Kopf des AT-AT schließt sich und wir sehen einen Außenshot und der AT-AT explodiert. Mando fliegt mit dem Jetpack davon und wir sehen, es ist eine ganze Reihe von Walkern, die da um so einen verschneiten Bergpass herumlaufen. Und dann sieht man so noch ein paar Zusammenschnitte aus späteren Szenen vom Film. Wir sehen Mando mit Grogu, wie er auf so einem AT-RT Walker aus den Clone Wars bekannt, also die sind die Walker ohne Kabine mit 2 Beinen, wo er dann quasi da durch diese Schneelandschaft rennt oder läuft. Dann sieht man Grogu, wie er unter Wasser schwimmt, wie er mit der Macht einen Mouse-Droid zerlegt und einfach so ein paar Eindrücke vom Film. Man sieht die Basis, die schon bekannt ist von der New Republic, aus der 3. Staffel von The Mandalorian und wir sehen Mando, wie er mit Sepp eben über diesen Hangar läuft. Wir sehen Sigourney Weaver in dem von mir zuvor beschriebenen Outfit und ja, dann wird die Titlecard eingeblendet und ich glaube 22. Mai nächsten Jahres ist das amerikanische Release-Datum und ja, macht richtig, richtig Bock. War ein richtig cooler Start in das Wochenende und ja, ich glaube, auf den Film können wir uns alle sehr freuen, weil das sah schon jetzt verdammt gut aus und sie haben einfach noch knapp ein Jahr Zeit für die Post-Production. Ich glaube, da kann nichts schief gehen. Was hast du denn da mitbekommen? Wahrscheinlich nicht so viel von draußen, von was da beim Panel abging, oder?
Nee, von dem Panel habe ich gar nichts mitbekommen. Man hat halt mitgekriegt, dass Pedro Pascal dann da war, wie haben wir gerade schon erzählt. Den Trailer habe ich dann erst im Internet gefunden. Genau. Also der ist ja eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen. Aber klar, es gibt immer einen, der ihn mitfilmt. Es verschwindet dann meistens recht schnell, aber ich glaube, man kann es schon noch finden, wenn man wirklich will.
Ja, auch wieder so eine Sache, wo ich denke, ey, es wäre doch so cool, wenn sie es einfach veröffentlichen, weil irgendwie, es erblickt sowieso das Licht der Öffentlichkeit und dann denke ich mir, bevor es doch in irgendeiner shaky, unfertigen, abgefilmten Version da dann irgendwie im Internet habt, dann veröffentlicht das Ganze doch und wenn ihr Exklusivität haben wollt, also ich rede jetzt in Richtung Disney-Lucasfilm oder wer auch immer das entscheidet, dann macht's doch, keine Ahnung, ein paar Tage später oder zum May the 4th oder so und betitelt das Ganze als unfinished Promo, Trailer, was auch immer, wie sie es bei Videospielen ja auch oft machen, so nach dem Motto, das Bild im fertigen Produkt kann Abweichungen haben, aber es sah einfach cool aus und ich glaube, alle da draußen hätten sich auch gefreut, das einfach zu sehen und er verrät weder groß den Plot vom Film, noch ist es jetzt irgendwie, dass man da jetzt irgendwas sieht, was man auf keinen Fall sehen sollte, so nach dem Motto. Deshalb verstehe ich da manchmal einfach nicht, warum das dann so hinter verschlossenen Türen nur gezeigt wird, aber ist halt leider so.
Und die Leute wollen Episode 1 Vibes haben.
Ja. Ja. Ich hoffe einfach, dass in nicht mehr allzu langer Zeit irgendwie noch ein Trailer für den Film dann auch einfach bei YouTube landet oder bei Disney Plus oder wo auch immer. Und ja, auf jeden Fall an alle, die es nicht gesehen haben, ihr könnt euch definitiv auf was freuen. Das sah richtig geil aus.
Muss ich das mit Episode 1 jetzt noch erklären?
Ich weiß, okay, das ist immer eine gute Frage, darfst du gerne tun. Also ich sehe manche Sachen immer so als so, das ist so Wissen, das hat man halt. Aber ja, ja, erklär mal, weil es gibt, glaube ich, auch deutlich jüngere Zuhörer.
Also als der Trailer für Episode 1 rauskam in einem Land vor unserer Zeit, da war Internet noch nicht so, wie es heute ist, kleine Kinder. Und da hat man mal 3-4 Stunden die Telefonleitung blockiert, um sich einen verpixelten, schrottigen Trailer runterzuladen. Ich weiß gar nicht, wann der kam. Aber Episode 1 war, glaube ich, auch einer der am meisten gedownloadeten Filme aller Zeiten, zum damaligen Zeitpunkt halt so anno 99 oder 2000 oder so. Deswegen meinte ich, ja, wenn man sich so einen verpixelten Trailer von der Celebration holt, hat ein bisschen was von damals. Ja,
da musste sich doch, glaube ich, sogar bei Episode 1 extra den, was war das, so QuickTime-Player von Apple oder was das war. Ja, ich weiß gar nicht. Genau, man musste sich auf jeden Fall extra einen Player runterladen, was wahrscheinlich auch schon wieder 20 Minuten gedauert hat mit der damaligen Verbindung, zumindest die ich hatte. Und, weil nur mit diesem Player das Dateiformat irgendwie abspielbar war und ja.
Und man munkelt, dass Episode 1, ich weiß es nicht mehr, ich glaube so zwischen 5 und 7 CDs, also auf VCD gebrannt, hat das so zwischen 5 und 7 CDs benötigt, um den Film dann komplett irgendwo abzuspeichern.
Ja, coole Sache.
Hatte ich natürlich nie, hab mir die DVD gekauft.
Piraterie haben wir nie betrieben.
VHS meine ich, nicht DVD. Ja.
genau. Ein weiteres richtig cooles Panel am Freitag war dann das 20 Years Lucasfilm Animation Panel. Da waren wir dann auch gemeinsam. Also wir haben es, das ist so ein allgemeiner Tipp, glaube ich, war in London schon so und ist jetzt hier auch wieder die Galaxy Stage, also diese mittelgroße Bühne. Da hat man echt verdammt gute Chancen, einfach in jedes Panel reinzukommen, wenn man bei Zeit dort ist und ansteht. Da gibt's nämlich echt ziemlich viele Plätze und man kommt da also mit ziemlich großer Sicherheit eigentlich echt rein. Ich glaube, es gab keinen von uns, der nicht irgendwie in die Panels, die er wollte, reingekommen ist, weil wir dann im Zweifel einfach immer zur Galaxy Stage sind, die auch mitten auf diesem Showfloor war. Das heißt, man konnte im Prinzip von den Shops rüberspringen, sich anstellen und wenn das Panel fertig war, war man auch direkt wieder mitten auf der Celebration und nicht jetzt wie bei der Celebration Stage, die zwar die coolste und die größte Stage ist, aber man musste da halt immer raus zum Freien anstehen und man war dann auch so ganz weg von der Celebration und so für die Morgenpanels fand ich es noch ganz okay, weil man hatte da quasi eine eigene Schlange, konnte sich anstellen und danach in die eigentliche Messe rein, aber für du kannst ja später nochmal erzählen, du warst ja in einem anderen Panel, wo ich nicht dabei war. Ihr musstet dann ja die Halle verlassen und euch draußen anstellen, um da dann wieder reinzukommen und dann nochmal wieder anstehen, damit man wieder in die eigentliche Messe reinkommt. Und ja, aber bei dem 20 Years Lucasfilm Animation waren wir eben auf der Galaxy Stage und da war der Mirko noch dabei und der Kevin vom Bucketheads Podcast. Und wir wollten da rein, weil es gab halt so die Gerüchte, ja, vielleicht wird ja da die große neue Serie, Nachfolge, die Nachfolgeserie zu The Bad Batch angekündigt. Und dann waren wir da drin und dann war es erstmal so ein bisschen Rekapitulation der vergangenen 20 Jahre. Dave Filoni hat so ein bisschen seine Standardgeschichten erzählt und so ein paar Anekdoten, die man eigentlich auch, wenn man so sich näher damit befasst, schon kennt. Aber es war trotzdem mega cool, einfach nochmal so eine Würdigung an George Lucas und an The Clone Wars und alles, was da halt echt in einer Zeit, in der Animationsserien vor allem noch wirklich nicht das waren, was sie heute waren und auch teilweise echt nicht gut aussahen und echt riesige Hürden waren, nicht nur finanziell das Ganze rauszubringen und wie sie es halt dazu geschafft haben, so Serien in der aktuellen Qualität jetzt abzuliefern und so ein bisschen über die Firmenphilosophie von Lucasfilm.
Ja, aber waren auch nicht nur solche Sachen. Also ja. Ich muss sagen, er hat uns auch echt immer wieder aufs Glatteis geführt. Also man ja. Munkelt ja immer schon, dass dann irgendwie so Preview, Pre-Screening, was weiß ich, stattfindet. Und dann haben sie halt so ein Previs, heißt das, glaube ich, oder? Material gezeigt von einer unveröffentlichten Clone Wars-Folge, die irgendwie noch mit Boba Fett irgendwas zu tun hatte und so. Und haben sie, ja, das zeigen wir euch jetzt, das ist halt und so. Und ja, also du immer wieder so ein bisschen angeteasert, aber ja, alle wollten natürlich die große, krasse Neuigkeit so hören, aber waren dann auch so ganz interessante Hintergrundinfos, wie zum Beispiel Staffel 7 von Clone Wars entstanden ist, dass irgendwer dann zu ihm kam und gefragt hat, hey, würdest du eigentlich eine 7. Staffel von Clone Wars machen? Und der so, ja klar, aber naja, es kostet halt einen Haufen Geld und so und keine Ahnung. Und so, ja, okay, ich kümmere mich mal drum.
Ja, und das war diese eine Produzentin, ich habe gerade ihren Namen vergessen, ja, aber ich werde es, während du jetzt weiter erzählst, mal kurz googeln, weil die war auf dem Panel und ist definitiv, glaube ich, eine der wichtigsten Personen hinter den Kulissen, die überhaupt erst möglich gemacht hat, dass eben Clone Wars eine 7. Staffel kriegt, dass es sowas wie Rebels gibt, dass es Bad Batch gibt, also die hat da ziemlich hart dafür gekämpft bei Disney, dass die Moneten locker machen, um das Ganze zu finanzieren.
Genau, und also Dave Filoni hat dann natürlich ja gesagt und die ist dann losmarschiert und hat es irgendwie geschafft, das Geld klar zu machen für die Produktion von Clone Wars Staffel 7. Und ja, solche Sachen haut er halt dann da so raus und ist schon eigentlich echt cool. Während Daniels den Namen recherchiert, muss ich euch gleich noch einen Tipp geben. Also das war wieder saumäßig klimatisiert. Also ich war richtig froh, dass ich einen warmen Pullover dabei hatte. Gibt sonst noch irgendwelche Handlungstipps? Mittlerweile muss man aus den Panelhallen raus. Also die werden komplett geleert. Man kann nicht mehr einfach sitzen bleiben. Aber wie Daniel schon angeteasert hat, man kann sich halt dann relativ bald danach wieder fürs nächste Panel anstellen. Steht dann quasi ganz vorne in der Schlange. Und so haben wir es, glaube ich, am Samstag gemacht. Da waren wir ja gefühlt ständig nur auf der Stage. Ne?
Ja, genau. Sie heißt Athena Portillo oder genau. Portillo, wie auch immer man es ausspricht. Und also ihr Gesicht kennt man definitiv. Sie ist eine der bekannteren Personen, die immer mal wieder auf so Panels oder allgemein in irgendwelchen Dingen, die mit Clone Wars und Star Wars Animation zu tun haben, mit dabei ist. Aber jetzt keines der Aushängegesichter, wie jetzt eben ein Dave Filoni oder halt ein George Lucas, die eigentlich so gefühlt jeder kennt. Aber Dave Filoni hat immer wieder betont, wie wichtig sie einfach ist und dass ohne sie das Ganze einfach nicht so stattgefunden hätte und vermutlich eben Clone Wars niemals in der Form, wie wir es kennen, beendet worden wäre. Und deshalb auch von uns Danke an Athena Portillo. Und ja, du hast erzählt, Dave Filoni hat dann ganz schön uns angeteased oder allgemein auf dem Panel. Und dann dachten wir irgendwie schon, der große Höhepunkt dieses Panels ist dann, als angekündigt wurde, dass wir die erste Folge von Tales of the Underworld sehen können. Und ich war dann schon ganz happy und ich glaube, du auch, einfach, dass wir überhaupt irgendwas bekommen, weil es war ja nicht mehr wie nur Gerüchte, dass es da irgendwas geben sollte. Und dann hat uns direkt diese Folge umgehauen. Also ich kann von meiner Seite aus so sagen, optisch fand ich es einfach unglaublich krass. Und ich glaube, du kannst noch viel mehr dazu sagen, weil mittlerweile haben es, glaube ich, viele, die hier zuhören, vielleicht auch schon gesehen, weil Stand heute, Aufnahme ist der 6. Mai. Am 4. Mai wurde ja die ganze Serie veröffentlicht. Ich habe es tatsächlich zeitlich noch gar nicht geschafft, mehr zu gucken. Also ich bin immer noch auf dem Stand Folge 1 von der Celebration. Aber erzähl doch mal, was das hier so besonders macht, gerade für jemanden wie dich, der halt eben viele Star Wars Bücher gelesen hat.
Ja, ich habe tatsächlich die Serie auch noch nicht gesehen. Ich habe jetzt privat ziemlich viel um die Ohren. Aber wir haben natürlich die erste Folge sehen dürfen. Und was mich schon sehr gefreut hat, war, dass Ventress, oder dass sie erklärt haben, warum Ventress lebt. Es gibt ja einen Roman, der heißt Dark Disciple. Ich möchte auch jetzt gar nicht zu viel über diesen Roman sprechen oder irgendwas davon spoilern. Indirekt habe ich es jetzt eh schon gemacht, aber mehr sage ich dazu jetzt nicht mehr. Und sie haben nicht den Fehler gemacht, wie jetzt zum Beispiel bei Kanan oder so, dass sie mit Bad Batch irgendwie die Comic-Origin-Story von Kanan überschreiben oder sowas, sondern sie haben das einfach aufgegriffen und es macht alles Sinn. Also das macht Sinn, wie es jetzt in Tales of the Underworld erzählt wird. Es passt zu dem Roman und es passt dann im Nachgang auch noch zu Bad Batch. Also bitte weiter so. So habe ich mir den Kanon eigentlich schon vor 10 Jahren vorgestellt. Aber keine Kritik. Also cool. Ich freue mich einfach nur, dass sie es jetzt so machen. Also das ist wirklich, wirklich cool.
Ja, bin auch echt gespannt und ich habe noch gar nichts mitbekommen, wie so die Resonanz zu der Serie war, einfach auch, weil ich war übers Wochenende jetzt auch weg und hatte einfach noch nicht die Zeit und habe dann auch keinen Bock, also so gehetzt oder unter Stress eine Serie gucken, sondern irgendwann die Tage, wenn ich mal einen Abend Zeit habe, dann werde ich mir die komplette Serie auch, sind ja wieder nur 6 Folgen, 15 Minuten oder so, aber die erste Folge war schon richtig krass. Und von der Animationsqualität finde ich, immer wenn man denkt, es geht nicht besser, kommt eine neue Star Wars Animationsserie raus, die einfach noch einen auf die Schippe setzt. Und nach der Folge ging es dann ja auch.
Hat der Dave Filoni so auch kommuniziert, ne, dass es immer der Anspruch war, so mit jeder Folge irgendwie besser zu werden. Ja. Und ich glaube, das haben sie mittlerweile echt bewiesen, dass sie das drauf haben.
Ich glaube, Dare to be great war das, was George Lucas ihm mitgegeben hat. Also das hat er schon sehr oft in Interviews erwähnt und ist einfach so ein Leitfaden, den er mit, also auch versucht weiterzugeben. Jetzt ist er der Meister und hat viele Padawans in der Firma unter sich. Früher war er in der Padawan-Rolle und hat viel von George gelernt. Und er hat einfach wieder betont, dass er das Ganze an die jüngere Generation weitervermitteln will. Und ich finde, das ist einfach cool. Und nicht alles ist immer der größte Hit, aber ich glaube, nur wenn man sich traut, Risiken zu gehen, dann wird so eine Firma einfach auch immer wieder kreativ neue Sachen hervorbringen. Und wenn wir gerade beim Stichwort neue Sachen sind, also mittlerweile haben es ja wahrscheinlich fast alle schon mitbekommen. Wir waren mit die Ersten und durften sogar direkt schon einen Trailer dazu sehen. Und zwar wurde eben auf diesem Panel ganz zum Schluss, als wir dachten, okay, jetzt ist es wirklich vorbei, haben sie dann so gemeint, ja komm, natürlich, jetzt haben wir noch was für euch. Wollt ihr wissen, was die neue Serie ist? Und dann meinte eben auch diese Athena Portillo, ja komm, wir zeigen einfach und film ab. Und dann wurde es dunkel und wir haben einfach einen Trailer bekommen. Wir wussten am Anfang gar nicht, was ist das, was waren ein paar dubiose Gestalten irgendwie in der Star Wars Unterwelt. Und auf einmal sieht man ein Schiff und die Ladeluke geht auf und eine Gestalt in dunkler Robe tritt heraus und ein rotes Lichtschwert entzündet sich. Und dann wurde immer mehr klar, oh krass, es ist eine neue Serie, die dreht sich um Darth Maul und um vermutlich seine Story, was mit ihm passiert ist, nachdem er quasi am Ende von The Clone Wars, dem Finale, abgehauen ist. bis hin zu, wir wissen ja nicht, wie viele Staffeln es geben wird, seinem Auftritt in Solo, A Star Wars Story und dann wiederum seinem Ende durch die Klinge von Obi-Wan Kenobi in den Wüsten von Tatooine in der Serie Star Wars Rebels. Ja, wie sehr hast du dich gefreut, als dieser Trailer kam, Tom?
Also, ja, ich meine, das ist jetzt auf jeden Fall vom Setting her was, was mich wieder mehr interessiert. Nicht, dass Bad Batch irgendwie schlecht ist oder so, aber das hat mich nicht ganz so abgeholt. Hat mich abgeholt, aber nicht ganz so. Aber das ist jetzt auf jeden Fall, was ich endgut finde, weil diese ganze Unterwelt und die Pikes und wie sie alle heißen, das ist schon richtig cool. Und Maul ist natürlich auch ein mega Charakter. Und du hast noch gar nicht erzählt, wie es dann nämlich weiterging. Der Trailer war zu Ende und auf einmal stand da Sam Witwer, wurde von allen Seiten rot angeleuchtet und hat dann in seiner Maul-Stimme einfach nur gesagt so, play it again. So, und dann
und alle so
und alle sind ausgerastet und dann haben sie es halt nochmal gespielt. Ich glaube sogar in schnellerer Geschwindigkeit, kann das sein? War das irgendwie auf 1,2-facher?
Also ich würde sagen also, nicht, aber keine Ahnung, ich war da auch komplett von Sinnen. Also es war einfach ein krasses Erlebnis. So.
Es war halt auch eine ganz nette Anspielung an, glaube ich, war das Episode 9 oder wo Ian McDermott, genau. Ja. Also es war auf jeden Fall cool und die Atmosphäre war halt einfach mega. Also ich habe das ja in London gar nicht so mitbekommen mit den Panels. Da es ging halt einfach nicht mit Kindern dabei. Aber es war jetzt meine zweite Celebration, aber eigentlich fühlt sich eher wie die erste an, weil man halt, ja, also der Endorphinausstoß. Und
nicht die letzte.
Ja, nee, nicht die letzte, aber das kommen wir später drauf. Der Endorphinpegel, der war eigentlich permanent auf Anschlag. Ne? Also das war richtig, richtig cool.
Ja, definitiv. Und ja, die Serie, der Titel Maul, Shadow Lord, also treffender könnte man das Ganze nicht nennen und ist irgendwie nicht Darth Maul. Er ist ja kein Lord der Sith mehr, sondern ein Verstoßener von Palpatine und dann einfach Maul, Shadow Lord. Ja, treffender kann man das Ganze nicht nennen. Auch ganz cool war es, dass er ja in dem Trailer eine rötlich-farbene Twi'lek-Schülerin wohl hat und die wohl ausbildet. Also eine krasse Anspielung an Darth Talon und die man ja aus dem EU kennt, die du viel besser kennst wie ich. Mir ist es hauptsächlich Legacies. Ein Begriff, genau, weil ja sie wohl eine der Antagonisten hätte sein sollen in den nicht verwendeten Skripts von George Lucas Sequel-Trilogie, die er ja auch an Disney weiterverkauft hat und da aber ja eben nur so Bruchstücke verwendet wurden und viele Sachen einfach noch so in der Schublade liegen und irgendwie ist es auch schon wieder ganz cool, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass auch wenn es doch anders ist, dass Dave Filoni da dann irgendwie mit anderen Leuten so Ideen von George Lucas, die nie das Licht der Welt richtig erblickt haben, wieder aufgreift, wenn es vielleicht auch nur eine Anspielung ist. Wir wissen ja nicht, ob es tatsächlich Darth Talon ist. Ich meine, allein schon die Tatsache, Maul ist selber kein Sith mehr. Wie soll dann sie eine Darth sein? Aber vielleicht ist es einfach nur Talon oder was auch immer. Aber ich finde, die Anspielung allein ist schon cool, so ein Wink Richtung George und bin gespannt.
Es passt halt auch. Ich meine, diese Maul hat ja diese rituellen Tattoos, ne? Diese schwarzen Tattoos. Mhm. Und Talon hat im EU ja auch solche Tätowierungen. Im Trailer haben wir sie jetzt noch ohne gesehen. Also wer weiß, ich könnte mir schon vorstellen, dass das noch Gestalt annimmt. Aber dafür war sich George Lucas ja eigentlich nie zu schade oder hat es auch gewertschätzt. Das ist ja ein großer, ja offensichtlich ein sehr visueller Typ, ne, als Filmemacher und so. Und soweit ich weiß, hat er immer gerne Comics gelesen und sich da inspirieren lassen. Hm. Und, also ich fände es cool, wenn das wirklich Talent ist.
Auf jeden Fall eine Serie, die echt viel Potenzial bietet, als auch wieder für neue Stories, gleichzeitig auch wieder für coole Cameos oder so. Ich meine, es ist eine Filoni-Serie. Ich wäre jetzt nicht ultra überrascht, wenn wir da doch nochmal zum Beispiel einen Auftritt von Ahsoka, in dem Fall dann wieder gesprochen von Ashley Eckstein, sehen werden, weil wir wissen eben überhaupt nicht, wie viele Staffeln wird es geben. Wir haben noch sehr viel unerzählte Geschichten irgendwie gerade in den 19 Jahren zwischen dem Ende von The Clone Wars oder beziehungsweise den Prequels und dann wiederum dem Anfang der Originaltrilogie. Ich meine, klar, wir haben Serien wie Rebels, wie Andor, was auch immer, aber trotzdem ist es eine große Galaxis und es ist immer noch sehr viel Platz für weitere Stories und ich bin echt einfach nur gespannt, was da noch kommt. Also ich meine, man könnte ja da wirklich alles machen. Man könnte nochmal Han Solo auftauchen lassen, man könnte Lando... Ja, alles. Also und ich freue mich einfach und im Endeffekt, ich habe einfach nach The Bad Batch und allem, was die da so gemacht haben, so Vertrauen, dass die es auch wieder schaffen, irgendwie neue Figuren da einzuführen und die dann der Serie so einen emotionalen Anker geben, weil das ist noch sowas, wo ich so ein bisschen mich frage, wie wollen sie das machen mit Maul in der Hauptrolle, weil er ist ja eigentlich schon klar der krass Böse und da ist halt immer die Frage, inwieweit schaffen wir es dann, uns mit der Figur auch zu identifizieren oder wird es tatsächlich so, dass man Maul dann auch im Zwiespalt zeigt, der vielleicht auch durch seine, nennen wir sie mal Schülerin, bessere oder gute Seiten an sich entdeckt, aber vielleicht im Ende doch dem Hass verfällt und nicht davon loslassen kann. Also es ist eine Serie, die einfach sehr viel bieten kann und ich bin echt gespannt. Und wann kommt die nochmal raus? Ich habe es jetzt gar nicht mehr. Nächstes Jahr irgendwann, glaube ich, oder?
Ich glaube auch.
Ich glaube, sie haben nur gesagt 26, aber noch nichts Genaues. Aber auf jeden Fall, ja, mal gespannt. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Also es wurde auch wirklich zur Länge noch gar nichts gesagt. Also ob das echt nur so eine Serie à la Tales of wird. Aber ich habe das schon irgendwie so verstanden, dass das die nächste Main-Serie wird. Also nicht nur so einmal kurz drei Folgen oder sechs, und sondern schon ja eher sowas wie The Bad Batch mit 14, 15 Folgen oder so. Und
habe ich auch so verstanden, ja.
Ja, okay, dann war ich da nicht alleine. Aber ja, geile Ankündigung. Und sobald es da irgendwie mehr gibt und ein Trailer auch draußen, also auch hier wieder, es gibt einen Trailer, abgefilmt, irgendwo im Internet zu finden. Es gibt leider keinen, der bisher veröffentlicht wurde. Hoffen wir mal, dass der nicht allzu lange auf sich warten lässt. Und dann werden wir da bestimmt noch mal tiefer eintauchen, weil ich könnte gar nicht so eine genaue Analyse machen, weil irgendwie, man ist das so überwältigt von den ganzen Emotionen und den Eindrücken, dass man irgendwie alles und doch nichts gesehen hat. Zumindest geht's mir da so gerade.
Wie meinst du? Insgesamt auf
ja, insgesamt von dem so, Trailer. Meinst, also, mir fällt es total schwer, Details noch wiederzugeben. Ja, ja. Weil es irgendwie in dem Moment so
Adrenalin so viel ist. Geladen, ja, so, ja. Ja, da, das ist schon so ein bisschen, ja. Aber was ich halt auch cool finde, irgendwie, es steht ja alles so in der Tradition von Clone Wars und das hat sich alles so über Jahre, Jahrzehnte jetzt entwickelt. Und es bleibt halt dabei, dass die Animationsserien sehr viel ausschmücken und so von der großen Leinwand stellenweise weggehen und so vielleicht auch, also ich möchte gar nicht sagen, von der großen Leinwand weggehen, aber so, das ist ja nicht der Hauptarc irgendwie von der Geschichte, sondern dass sie halt jetzt von so vermeintlichen Charakteren, Nebencharakteren, man kann Maul und Ahsoka eigentlich nicht Nebencharaktere nennen.
Aber ich weiß, was du meinst.
Ihr wisst schon, was ich meine, dass sie das halt so auserzählen und es spielt ja alles noch irgendwie so ineinander und die Serien, auch wenn es andere Titel sind, setzen sich ja dann doch irgendwie fort und ergänzen sich gegenseitig. Das ist einfach richtig cool und da haben sie jetzt so einen richtig schönen Turnus gefunden. Man kriegt halt immer diese großen Animationsserien, dann die Tales, es kommen die Live-Action-Sachen und auch wieder ein Film jetzt. Es ist einfach mega, einfach mega.
Man muss vielleicht noch dazu, jeder, der dann auf diesem Panel war, hat als so kleines Goodie ein Poster bekommen, 20 Years Lucasfilm Animation. Und ich habe mir das jetzt auch noch mal in Ruhe daheim angeguckt. Und alleine, was da alles auf dem Poster zu finden ist, das ist so ein richtiges Aushängeschild, was die in den 20 Jahren geleistet haben. Das sind so viele Figuren, angefangen von dem Bendu, der da in der Mitte ist, und den ganzen Raumschiffen und wirklich so viele verrückte andere Figuren, das Silo-Beast und ja, einfach, es gibt so viel auf dem Poster zu entdecken und so viele coole Figuren und Geschichten, die einfach nur durch Lucasfilm Animation das Licht der Welt erblickt haben. Und da hoffe ich einfach, ja, bitte noch weitere 20 Jahre und ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Und könnt auch gerne mal, also für die, die jetzt nicht wissen, von was ich rede, gibt's mal bei Google ein. 20 Years Lucasfilm Animation Poster findet man sofort. Und
ich kann es ja mal cool bei uns auf dem Discord posten.
Ja, genau.
Das war übrigens auch eine coole Anekdote, die nicht George Lucas, die Dave Filoni da erzählt hat, weil sie hatten so die Idee, dass sie das machen, so diese Grafik. Und Dave hat immer dann gesagt, mehr Charaktere drauf machen. Mach noch mehr Charaktere drauf. Ja. So. More. No.
Ja. Genau. Wie gesagt, kein Anspruch hier auf Vollständigkeit. Wir wollen einfach nur so ein bisschen unsere Highlights, unsere Eindrücke. Wir haben sehr viel mehr erlebt. Da gab es ja alles Mögliche, angefangen von den ganzen Shops und Ausstellern und es gab Star Wars Mangas zu kaufen und japanische Bücher und. Aber wir bleiben einfach mal bei den großen Highlights.
Ja, da müssen wir auch noch kurz beim Freitag bleiben, weil effektiv einkaufen konnte man nur freitags. Weil
ja, okay, Samstag, ja, erzähl mal.
Samstag, Vormittag, Mittag war eigentlich alles Relevante weg. Also das fand ich schon echt krass. Da muss ich auch noch mal kurz zurück, ganz zum Anfang, als ich bei den Autogrammen war. Da gab es einen recht großen Hot Toys Stand. Also wer das jetzt nicht, oder Stand kann man gar nicht sagen. Das war ja eigentlich so ein Hot Toys eigener Shop. So.
Ja, genau. Man konnte von außen nicht reingucken und so ein ja, richtiges Private, wie so ein kleines Gebäude in der Halle.
Ein kleiner Laden einfach. Ja. So, und wer das jetzt nicht weiß, was Hot Toys ist, die bauen oder stellen relativ hochwertige Figuren her. Und die kosten so zwischen 200 bis 300, 400, $500 so eine Figur. Und da gab es auch zwei Exclusives, nämlich so ein Cherry Blossom Stormtrooper, also ein Kirschblüten Stormtrooper. Das ist ja so ein japanisches Ding, so diese Kirschblüten. Und dann gab es noch eine Anakin-Figur, glaube ich, oder? So eine Jubiläumsfigur zu Revenge
of the Sith. Ja, sie ist Darth Vader Sith Apprentice. Also quasi ja, genau. Anakin vom Ende, von quasi kurz vor oder während seinem Kampf mit Obi-Wan, mit den Sith-Augen. Und
genau, also als er schon Vader ist, aber halt noch kein Cyborg.
Genau.
Und ich bin dann fertig gewesen, war dann wieder, bin dann ein bisschen rumgelaufen und dachte, jetzt schaue ich mal da vorbei, vielleicht passiert ja ein Wunder und man kommt einfach rein. Also nee, ist natürlich nicht so gewesen. Und dann sehe ich so einen Typen, der hat zwei Tüten in der Hand und da waren offensichtlich mehrere, ich glaube so 4, 5, 6 so Figuren drin. Also war schon irrer Warenwert, den der da rumgetragen hat. Und frage ihn, hey, weißt du, ob der Cherry Blossom noch da ist? Und da war es vielleicht 9. Also die Messe war eine Stunde offen. Und er so, nee, ich glaube, der ist ausverkauft. Also wirklich so eine Stunde nach Eröffnung war diese Figur weg. Und der Typ hatte, glaube ich, alleine schon 4 Stück davon in seinem Tüten drin. So, also das ist echt so ein bisschen Fail irgendwie, warum man das nicht limitiert auf einen pro Person. Oder irgendwer hat mir da mal erzählt, es war sogar limitiert auf 1 pro Person, aber die haben halt dann trotzdem einfach mehrere verkauft. Und ja, also ich könnte mir vorstellen, dass da ziemlich viele Leute ziemlich enttäuscht waren, weil sie gern diese Figur gehabt hätten. Daniel, du hast ja auch überlegt, wenn es leicht geht, die einzuholen.
Also ich war jetzt nicht mega enttäuscht, aber ja, dass es so krass wieder ist. Ich habe einfach so gesagt, weil der Japan-Urlaub doch günstiger war, wie wir erwartet haben, weil einfach alles essenstechnisch und so echt recht günstig war, plus noch der schwache Yen, habe ich gesagt, ja komm, wenn ich dort bin, ich sammle zwar gar nicht so viele so krasse Figuren, aber so ein Stormtrooper in dem Kirschblüten-Outfit, passend zur Jahreszeit in Japan, zu Japan, zur Celebration, für irgendwie, was waren es, $275 oder so, ja komm, gönne ich mir einmal, das ist so ein Andenken, das wäre cool. Aber es war, und dann musste ich so lachen, als ich dich getroffen habe, du mir das erzählt hast, ich sag, okay, dann habe ich wohl doch noch mehr Geld für andere Sachen.
Ja, also es ist echt echt schade. Und das Schlimme finde ich halt dann, du konntest am Freitagabend auf eBay gehen und da waren sie dann halt schon für, was weiß ich, 800 oder 1000 Dollar für drin.
1400 Dollar oder sowas.
Ja, also für ein Vielfache des Preises. Und ich habe dann später auf YouTube nochmal geschaut, da sind welche wirklich frühestens angestanden, waren wirklich um 7:55 oder so drin und die Schlange war schon durch die halbe Halle. Also es war, also das ist echt krass, was da teilweise abgeht. Und das war nicht das Einzige. Also egal, ob ihr eine Hasbro-Figur haben wolltet, ob ihr irgendeinen bestimmten Comic, ein Buch, irgendwelche Kunstwerke, da sind ja auch Aussteller, also verschiedene Künstler da und so. Es war nach dem ersten Tag alles ausgeräubert. Und man konnte eigentlich kaum noch irgendwas bekommen. Ich hatte Glück, dass Kevin hatte ja diese Lightspeed Lane für den offiziellen Shop.
Ja.
Der hat mir dann noch so ein paar Patches mitgebracht und eine Cappy. Das hat mich sehr gefreut.
Mir so ein Holzanhänger, so ein Lucky Charm, wie in den Tempel da hängen, so im Star Wars-Style.
Aber recht viel mehr gab es da wohl nicht mehr. Und mir haben dann andere Leute noch erzählt, die waren dann auch am Freitag drin. Das muss Mord und Totschlag gewesen sein. Da haben die Messebesucher einfach irgendwelche Kartons aufgerissen und sich das Zeug aus den Kartons rausgeholt und es gab keine T-Shirts mehr und da sind Leute mit gefühlt säckeweisen Sachen da. Also, naja, also das war tatsächlich nicht so cool, aber
ja, wir haben den galaktischen Bürgerkrieg nachgespielt.
Genau, nee, also wir haben uns die Stimmung aber davon nicht verderben lassen. Nee. Aber falls ihr irgendwas sucht, dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr einen Teil eurer Zeit auf der Celebration dafür opfern müsst, 2 Stunden in der Schlange für den Cherry Blossom.
Wem es wert ist, also ich meine, jedem das seine, aber ich finde halt auch, so eine Celebration bietet so viel mehr und klar, wenn man dann mal die Chance hat, ein paar coole Sachen zu kaufen, ist es geil, aber im Endeffekt finde ich halt einfach, wenn du dann 3 Tage Celebration hast und hast da so Tickets und verschwendest, keine Ahnung, ein Drittel oder die Hälfte deiner Zeit nur mit Anstehen für irgendwelche Shops und irgendwelche Sachen, dann denke ich mir, ja komm, ganz ehrlich, da gibt es bessere Sachen mit seiner Zeit anzufangen, aber wie du schon gesagt hast, also nicht nur der Hot Toys Store, auch ich wollte am ersten Tag mal so einfach mit der Intention mal gucken in den Lego Store rein. Konntest du vergessen, da war die Schlange freitags so krass lang. Ich bin dann samstags, da war ich irgendwann mal eine Zeit lang allein unterwegs und bin dann zufällig zum Lego Store hin und da war irgendwie samstags 14 Uhr rum, da war alle großen Sets waren ausverkauft, was mir dann im Prinzip egal war und dann konnte ich innerhalb von 10 Minuten war ich in einem Lego Store drin, hab mir so eine Brickhead Figur von Rebel Pilot Luke Skywalker und ein paar Schlüsselanhänger. Es gab so ein paar exklusive, eine neue Bedruckung von C3PO und R2D2. Dann habe ich das so als Mitbringsel für daheim und so. Und weil ich halt einfach den wahren Wert wollte für diese Lego Plate, wo Celebration draufsteht. Aber wer im Prinzip auch da irgendwie coole, große Sets wollte, wie zum Beispiel dieser Star Wars Schriftzug, der jetzt neu rauskam. Und ich weiß gar nicht, was noch an neuen Sets waren. Es war alles samstags 12 Uhr schon ausverkauft und hat zwar länger gedauert wie der Blossom Trooper, aber trotzdem, wenn man bedenkt, dass es auch Leute gab, die halt einfach erst sonntags zum Beispiel ihren ersten Tag hatten auf der Celebration, dann kommst du da hin und sonntags gibt's im Prinzip nur noch so Resterampe, ist es schon echt ein bisschen schwach.
Ja, aber ich meine, das muss man halt wissen und man darf sich da auch echt nicht ärgern, weil man kann auf einer Celebration eh nicht alles schaffen. Also selbst das ich stimmt. als gefühlt Bücherpapst, was das angeht, ich hab's einfach nicht geschafft, mir Autogramme zu holen von den Autoren, weil dann warst du auf dem Ahsoka-Panel oder hier oder gehst noch dahin und dorthin und dann entweder schafft man's nicht oder man vergisst's einfach oder wie auch immer. Und mei, das passiert halt. Also man kann halt nicht alles sehen und alles machen. Leider, aber naja.
Ja.
Aber ich habe mir auch am Freitag alle Bücher, die ich haben wollte, vor lauter Panik, dass ich sie nicht mehr kriegen würde, geholt. Also all diese japanischen Bücher, die es da gab. Habe ich auch versäumt, dann von dem Künstler unterschreiben zu lassen, aber egal. Und ja, Kevin wollte am Sonntag dann, glaube ich, auch noch eins holen und dann war der ganze Bücherstand einfach schon weg.
Ja, haben also, wahrscheinlich auch irgendwelche Leute eingepackt einfach.
Es gab halt nichts mehr, der ganze Stand war weg. Also es ist echt krass. Ja. Ja, aber Star Wars ist halt auch im Herzen ein bisschen.
Ja, manche Sachen schon. Also cool so. Eine Sache war ja auch noch, wo wir gedacht haben, okay, vielleicht das als so Ding zum Mitbringen, als Andenken, eine Actionfigur vom Ronin gab es ja, von Hasbro Black Series. Und da gab es ja in London diesen Revenge of the Sith Poster Edition Vader. Und der hat... Was hat er damals gekostet? 40 Euro rum oder so?
Irgend sowas, ja.
Also so eine normale Black Series kostet 25 rum oder so. Und die, dann lasse ich mir das noch gefallen, 40. Und dann hat dieser Ronin einfach, du warst ja einmal dann drin im Hasbro Store, 90 Euro.
93 und, Euro hat er umgerechnet gekostet.
Ja, und, und es hieß, er wäre Celebration Exclusive. Und ich habe dann ein paar Tage, nachdem wir zurück waren, beim Alex, der uns auch hier hört und auf unserem Discord ist, gesehen, der hat irgendwo bei Instagram gepostet, dass es die ganz einfach jetzt irgendwie einen Tag, zwei nach der Celebration, konnte man den Celebration Exclusive für weniger Geld und kostenloser Versand einfach direkt bei Hasbro bestellen.
Also ich meine, das da muss ich echt sagen, das ist eine absolute Frechheit.
Ja.
Ich wollte mich am Freitag mal bei dem Hasbro Store anstellen. Die Schlange war so lang, da gibt's ja immer diese Typen, die dann so ein Schild in die Luft halten, da steht End of Queue, also Ende der Schlange. Das ist dann hunderte Meter weg. Also ich lüge euch nicht an, hunderte Meter. Und dann steht da Estimated Waiting Time, weiß nicht, 3,5 Stunden oder so. Also echt völlig bekloppt. Dafür, dass du dann, also stell dir mal vor, jemand macht es, weil er Black Series sammelt und weil er es
und denkt, findet. Das ist die einzige Möglichkeit.
Und denkt dann, ich hole mir jetzt für 93 Euro den Exclusive Ronin, den es nur hier gibt. Und dann fährt der heim, packt sich das Ding in seinen Koffer ein, hat Angst, dass er auf der Reise zerstört wird oder was weiß ich was. Und schleppt den 12.000 Kilometer von Japan nach Deutschland. Wenn es blöd läuft, muss er es noch verzollen oder was auch immer.
Ja.
Und dann geht er zu Hause ins Internet und sieht, dass das Ding für 10 Euro billiger einfach so im Onlineshop zu kaufen ist. Also das finde ich schon echt.
Das ist echt schön. Richtig dreist. Also
ja, das finde ich echt nicht cool.
Gut, dass wir ihn nicht gekauft haben.
Ja, echt. Ja, aber wir haben es ja echt auch uns schon gedacht, weil der Vader aus London, der war ja auch relativ schnell dann im freien Handel verfügbar.
Mhm.
Und wir haben spekuliert und wir haben richtig spekuliert.
Ja.
Aber sollen wir mal zum Samstag?
Genau, also jetzt haben wir, glaube ich, auch so mit die größten vielleicht Negativpunkte abgearbeitet, wollten wir erst später machen, wenn man auf unser Skript guckt, aber da haben wir es quasi jetzt schon weg. Und ich glaube, es hört sich auch alles viel negativer an, wie es ist, weil wir hatten eine mega geile Zeit, die Celebration ist auch geil, aber es sollte halt nicht unerwähnt sein. Und ich glaube, wir können beide allen Leuten nur empfehlen, es ist nicht das Geilste, um irgendeine Shoppingtour zu machen. Es gibt aber auch coole kleine Läden. Ich habe mir zum Beispiel so eine Uhr für 50 Euro, eine Solaruhr von einem aber auch größeren Uhrenhersteller Citizen gekauft. Die hat einen Millennium Falcon im Hintergrund im Ziffernblatt und sieht einfach cool aus und ist ein schönes Andenken. Ich weiß, ich habe mir die da vor Ort gekauft. Ich glaube, sowas ist 1000-mal mehr wert und ich musste halt keine 10 Minuten inklusive anstehen, Uhr angucken, bezahlen. Und das, weil das einfach in so einem normalen Stand war und eben nicht bei Hot Toys oder Hasbro oder Lego oder was auch immer. Und man findet da auch so coole Souvenire. Und ich kann jedem nur empfehlen, oder wir, nutzt die Zeit lieber effektiver für andere coole Sachen. Und wenn ihr einfach nur 3 Stunden auf der Live-Stage seht, da habt ihr mehr davon, wie 3 Stunden für irgendeinen Laden anzustehen, wenn ihr mal vorhabt.
Das muss man halt einfach wissen. Also, dass ihr, falls ihr da mal vorhabt, da hinzufahren, das muss man einfach wissen, dass da viel Zeit drauf geht und ihr es unter Umständen halt nicht bekommen könnt. Und auch an der Stelle passt vielleicht ganz gut auch diese Panels. Haken wir doch das Negative jetzt gleich ab. Mhm. Also das ist ja so eine Lotterie. Das ist nicht garantiert, dass ihr einfach so auf jedes Panel gehen könnt, weil da natürlich viele tausend Leute unterwegs sind und viele davon wollen halt das sehen, aber in diesen Panelhallen ist halt nur begrenzt Platz. So, das heißt, das solltet ihr schon einplanen. Ich meine, ohne dich, Daniel, wäre ich da sowieso überhaupt nirgends gewesen, weil mir das auch zu blöd ist. Also danke an dich, dass du das alles mich gezwungen hast, da bis Mitternacht zu warten, bis diese Queue losgeht. Ja, aber da muss man sich halt vorbereiten und sich ein bisschen informieren oder gut informieren. Ich habe dann teilweise Sachen auch erst rausgefunden, nachdem die Celebration schon vorbei war, wo ich mir gedacht habe, oh schade, da das hätte ich noch gern gemacht oder gesehen, aber es ist halt, wie es ist. Aber nichtsdestotrotz, man hat echt gute Chancen, wenn man weiß, wie es anstellt, wie man es anstellt. Und ja, jetzt sind wir eh gleich beim Samstag. Da waren wir ja fast durchgehend auf der Galaxy Stage unterwegs. Also ich glaube, wir waren auf 3 Panels an dem Tag, oder?
Meine Erinnerung ist verschwommen, aber
okay, dann
fangen wir doch mal morgens an. Erzähl uns doch mal, das war, glaube ich, sowieso so das heiß erwartetste Panel vom ganzen Wochenende, also, und das war direkt samstags morgens.
Samstagmorgen war das große Panel Andor, Andor Staffel 2. Und auch hier gibt's eine coole Geschichte zu erzählen. Daniel hat vorhin schon gesagt, wir haben uns meistens so gegen 7 getroffen am Hotel, haben uns so ein bisschen was zum Essen und zum Trinken geholt im Supermarkt und sind dann losgefahren. Und dieses Mal gab es ja eine App auf der für die Celebration, wo du dann halt Push-Nachrichten gekriegt hast, wenn irgendwie ja die neuesten Updates so. Also eins der Updates war zum Beispiel Freitag Mittag, früher Nachmittag, dass sie jetzt den Store für den Rest des Tages schließen, weil die Schlange halt so lang ist zum Beispiel, ja, so wie wir gerade beschrieben haben, die Leute sind völlig durchgedreht. Und dann steigen wir in die Bahn und dann macht es piep, piep.
Um 6:55 oder so.
Ja, ich glaube, es war 6:45, aber egal. dann kommt die Meldung, die Standby-Queue für das Andor-Panel ist jetzt voll. Also gute 2 Stunden, bevor das Panel losgehen sollte.
Ja. Nee, 3 Stunden.
Oder 3 Stunden, ja. Also und dazu muss man wissen, wenn ihr diese Lotterie mitgemacht habt, dann kriegt ihr quasi habt ihr eine Chance auf eine Karte für dieses Panel und könnt euch dann ganz normal anstellen. Und diesen QR-Code, der auf dieser Karte drauf ist, den muss man bis 9.30 Uhr eingelöst haben, sonst wird euer Platz freigegeben an Leute, die eben in dieser Standby-Queue stehen. Also das sind Leute, die halt Pech hatten bei der Verlosung und die versuchen es dann eben über diesen Weg. Und das war dann wirklich um 6:45 war die Schlange da voll. Ne? Also das fand ich schon krass. Und wir haben dann später gehört, dass da Leute um 5 Uhr morgens schon dort waren und sich dafür angestellt haben. Also total heftig.
Man muss dazu sagen, ich glaube, das ganze Messegelände öffnet erstmal um 7.
Ja.
Also.
Weiß ich nicht, ob die da übernachtet haben oder keine Ahnung.
Ja, aber auf jeden Fall, das war mit Abstand das Krasseste. Also irgendwie so einen Tag später beim Visions Panel, da war, also gefühlt im Vergleich zu Andor war fast nichts los. Und bei Andor war es einfach ultra krass, was da ein Menschenauflauf war. Wir hatten da, also ich war ja da dann mit Mirko und mit Kevin, die hatten beide auch für die Celebration Stage, du warst auf der Galaxy Stage und da hatten wir auch ein cooles Erlebnis, wir standen quasi so, ich sag mal, nach den ersten 50, 60 Leuten, die da waren, haben sie quasi eine Absperrung gezogen, weil da nochmal so ein Zwischenweg war, wo quasi Leute einfach durchlaufen mussten, weil es der einzige Weg war zum Messegelände rein und wir waren dann quasi in der allerersten Reihe hinter so einem gelben Absperrband, wo dann die Main Queue losging, also quasi die nächsten Leute dann. Also wir standen richtig weit vorne, haben auch richtig gute Plätze gehabt und konnten da dann ganz komfortabel stehen, aber mussten eben auch schon um 7.30 Uhr dort stehen, weil irgendwie die Leute, die dann um 8 dort waren, waren halt 200 Meter weiter weg. Die haben da, wie wir, die haben dann zwar auch garantierten Einlass eigentlich bekommen, aber sind halt unter Umständen wie bei so einer Fußballarena oder so ganz hinten letzte Reihe unterm Dach oben gesessen. Und wir hatten halt schöne mittige Plätze. Und wir standen da und auf einmal, meinte Kevin so, oh mein Gott, da ist Sam Witwer. Und dann lief einfach so direkt an diesem Absperrband, so einen Meter von uns entfernt, lief halt Sam Witwer vorbei. Wir haben wirklich gekreischt wie die kleinen Mädchen und so, oh Sam, you're awesome. Und er hat uns so zugewunken und so irgendwas zu uns gesagt mit seiner unvergleichlich coolen Art. Und es war einfach ein mega geiles Erlebnis, den da, vor allem nachdem wir ja einen Tag davor dann eben diesen Trailer zur Darth Maul-Serie gesehen haben, dann ihn da so direkt vor uns. Und das war richtig, richtig cool, allein schon nur beim Anstehen. Aber ja, Tom, möchtest du ein bisschen über das Panel Endor erzählen, was wir da so hinter den Kulissen erlebt haben? Oder wie war dein Anstehen da dann für, du warst ja bei so einer Standby-Queue, beim Galaxy, bei
der
Galaxy
nicht in Stage. Der Standby, sondern in der ganz normalen.
Ah, die Schlange. Ganz normale,
ja,
okay. Genau.
Aber auch hier, also ich war ja dann ein bisschen angesäuert, ne, da bin ich der Einzige, der nicht auf die Celebration Stage darf, und Daniel hat mich schon beruhigt. Also wer mich kennt, ich bin halt ziemlich oft ziemlich brummig, und genau, es war aber dann überhaupt nicht schlimm. Daniel hat mich gepampert, hat gesagt, weißt du, wo du hin musst, hier ist dein Pausenbrot, und stell dich da mal an, und es war alles cool. Ich habe dann einen super netten Amerikaner kennengelernt, das ist ja auch nicht selbst, also lass mal das Thema. Auf jeden Fall war der super nett, und der ist, lebt schon seit 10 Jahren in Japan und hat mir super viel erzählt, mich echt mega gut mit dem unterhalten. Ja, und dann standen wir da an und das Andor-Panel ging los. Und das war schon mal richtig cool zu sehen. Ich habe es vorhin schon angedeutet mit Hayden Christensen, wie gerührt er war, dass da so viele Menschen Happy Birthday gesungen haben. Und ja, bei den Andor-Darstellern war es halt ähnlich, ne? Also die waren alle ja richtig ergriffen und haben das, für die war das, glaube ich, was richtig Besonderes. Also Diego Luna hat sich 1000-fach bedankt, und auch Genevieve O'Reilly, die hat dann irgendwie, ich krieg's nicht mehr genau hin, ne, weil wir waren alle aufgeregt und das war cool und schön, und aber sie hat dann sowas gesagt, wir haben uns wirklich Mühe gegeben und ich hoffe wirklich, ihr mögt das. Mm. So, und es war so schön, irgendwie das so zu erleben, weil ich meine, das sind ja riesige Schauspieler, ne? Und ja, da merkt man halt, dass es dann auch nur Menschen sind und teilweise Fans auch von dem Franchise, und dass die in ihren Rollen richtig aufgehen und da ganz viel Herzblut reinstecken. Und das war wahnsinnig schön, denen zuzuhören. Und ich fand auch, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt sie, die Dedra spielt?
Denise Gough, genau. Wie auch immer man ihren Namen ausspricht.
Die hat dann noch so ein bisschen erzählt, wie ihre Rolle so ist in der neuen Staffel, und das ist halt so richtig faschistisch ist, dass Dedra immer schlimmer wird, so in ihrem Denken, und ne, und dann hat sie so kurz innegehalten und so gesagt, also nur damit es klar ist, das ist reines Schauspiel.
Ja. So, und die wirkt so sympathisch in echt und lacht ja, auch voll viel. Halt, und,
genau, also wenn man die mal in echt gesehen hat, kann man es gar nicht glauben, also wie die ihre Rolle spielt, und wenn man sie dann so auf der Bühne erlebt. Und ja, Genevieve O'Reilly, die hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Die Frau hat eine Wahnsinnsausstrahlung, finde ich. Mhm. Und ja, Diego Luna ist einfach super sympathisch mit seinem Akzent, und Alan Tudyk, da erzähle ich nachher nochmal was.
Ja, wohl, also das sagen, ist musst du.
Der absolute Scherzkeks hoch 8. Also Alan Tudyk ist eigentlich nicht K2SO. K2SO ist Alan Tudyk. Also das ist echt, der ist so lustig und trocken und zynisch. Es macht richtig Spaß, auch dem zuzuschauen. Und ja, alles ganz toll. Die Zeit mit den Schauspielern war aber relativ kurz, oder kam mir nur so kurz vor, kann auch sein. Dann ist was passiert?
Wir haben die erste Folge bekommen.
Die erste Folge gesehen, ja. Und ja, jetzt sind ja schon 6 Folgen draußen. Heute um 3 Uhr nachts kommen ja die nächsten 3.
Yes.
Zumindest bei uns. Und also das war schon eine Achterbahnfahrt der Gefühle auch. Ja. Also echt cool. Und ich hatte noch so, Ja, ich habe mir aus Deutschland so Nüsse und sowas mitgenommen, so Studentenfutter, und saß dann da wie im Kino in meinem Air to the Empire Pulli eingewickelt und habe dann Nüsse gegessen und diesen geilen ungezuckerten grünen Tee, den es in Japan überall zu kaufen gibt. Es war einfach super cool. Es hat mega Spaß gemacht, die Folge zu schauen. Und die Stimmung halt, ne? Immer wenn irgendwie was Cooles passiert ist, die Leute haben total gejubelt und applaudiert und geklatscht. Und
ja, das war
einfach mega. Tolles Erlebnis.
Also ich habe auch von der Folge, also erst als ich sie zum zweiten Mal geguckt habe, dann in normaler Atmosphäre für mich, habe ich erstmal so alle Dialoge und so mitbekommen, weil teilweise wird einfach so gejubelt und plus noch die Nervosität, und dann ist es ja auch, muss man sagen, es ist ein geiler Sound für Action-Szenen, aber es sind halt keine richtigen Kinos, sondern das sind halt einfach Lautsprecher, die in so einer Halle angebaut sind. Da geht auch mal das ein oder andere Wort dann verloren. Untertitel waren halt eben nur japanisch, also es war englische Originalsprache plus japanische Untertitel. War aber ja eine mega geile Erfahrung. Also ich hatte ja das Glück, vor 2 Jahren schon eine Mandalorian-Folge auf der Celebration zu gucken. Hier jetzt einfach so ein Staffelstart, hat mich auch richtig, richtig umgehauen. Und ja, ich meine, zur Folge selber, Nico und ich haben gestern eine Folge aufgenommen, die ist schon draußen, wo wir ein bisschen so ein Halbzeitfazit ziehen. Am Ende, wenn die ganze Serie durch ist, wollen wir da auch nochmal im Podcast drüber reden. Deshalb wollen wir jetzt gar nicht so groß auf die inhaltlichen Sachen eingehen, aber einfach nur, ja, allein das ist so eine geile Erfahrung, so, dass die Schauspieler quasi mit dabei waren, auch vorher drüber geredet haben und dann halt einfach auch wirklich live irgendwie mal Feedback bekommen, wie kommt sowas an, wann jubeln die Leute, wann ist da komplett still und die Leute sind einfach nur so fassungslos, und ich glaube, das ist für die wirklich auch echt toll und für uns toll, und ja, wann eine geile Erfahrung.
Also das, glaube ich, macht Star Wars halt nicht nur für uns besonders, sondern auch für die, weil ich glaube, wenn du da so eine Rolle hast, das ist ja auch ein Privileg, das spielen zu dürfen, und ich glaube, in dem Moment, wo du wirklich mal auf so einer Celebration warst und das dann erlebt hast, wie die Leute dafür brennen, so für das Thema, ich glaube, dass ich bin wirklich fast sicher, dass das teilweise lebensverändernde Erlebnisse auch, sind, ja. die Schauspieler da mitkriegen.
Ja. Zumal jetzt gerade zum Beispiel bei Andor sind ja auch viele, also ich meine, klar, es sind viele große Namen dabei, Forrest Whitaker und so weiter, aber es sind halt auch eben diese Denise Garth, die Mon Mothma-Schauspielerin Genevieve O'Reilly, der Schauspieler, den Cyril spielt, wie heißt der, der übrigens auch mega Standing Ovations gekriegt hat. Ja, auf jeden Fall, es sind ja alles eher kleinere Schauspieler, manche, die teilweise schon irgendwie bei den ein oder anderen Serien mitgespielt haben. Genevieve O'Reilly, glaube ich, hauptsächlich eher so Theaterschauspielerin ist. Da ist halt Star Wars einfach nur mal eine ganz krass große Hausnummer. Und dass man da dann so einen Fuß einfach in so eine Welt, in so ein Fandom setzen kann, wie du sagst. Ich glaube, das ist schon unter Umständen lebensverändern, und da bin ich halt im Star Wars Franchise auch mega dankbar, dass einfach dann auf der Celebration einfach gut gelaunte, nette Leute wieder sind, die einfach Bock haben, 3 unvergessliche Tage zu haben und sich nicht ankacken, ja, weil sie die Sequels oder Kenobi oder was auch immer nicht gut fanden, sondern alle sind Star Wars Fans, alle sind eine große Family und sind höflich, sind nett und haben einfach 3 geile Tage zusammen, und die Stimmung merkt man einfach ja jedem an, und das ist einfach geil.
Ja, und das geht echt über sämtliche Grenzen hinweg, also gerade in Japan, wo man nicht dieselbe Schrift hat, wo man nicht, oder dasselbe Alphabet, wo man nicht dieselbe Sprache spricht, also nicht mal eine Sprache, die ähnlich zu deiner Muttersprache ist, ne, und trotzdem sind die Leute halt so krasse Star Wars Fans. Und es gab ja dann am Samstag, war das am Samstag oder schon am Freitag? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Gab es ein Panel, das hieß Star Wars in the 90s.
Da war ich nicht, das war, aber ich weiß es gerade auch nicht. Da war ich irgendwo anders.
Ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, da ging es auch ein bisschen ums Expanded Universe, und die haben so einen ganz netten Abriss gemacht auf dieser Fanstage, was so alles an Merchandise passiert ist, und Shadows of the Empire und Dark Empire und Crimson Empire und Empire. Und dann hat sich so ein japanisches Ehepaar neben mich gesetzt Und Japaner sind ja eigentlich eher zurückhaltend. Aber die haben mich dann angequatscht und ja, ich mit meinen 3 Brocken Japanisch, die konnten 5 Wörter Deutsch und irgendwann sind wir dann auf Google Translate umgestiegen. Aber es war einfach eine richtig nette Unterhaltung, ne? Mit jemandem, der, ja, weiß ich, habe jetzt nicht gefragt, wie alt er war, aber ich würde mal schätzen, so um die 50, der am anderen Ende der Welt lebt, aber halt auch Star Wars-Fan ist. Und ja, das passiert ja, da halt und das war total schön.
So, was ich immer sage, so, es passiert so viel Scheiße auf der Welt gerade aktuell und Star Wars führt einfach Leute aus allen möglichen Ländern zusammen und alle haben eine gute Zeit und weil sie einfach das gleiche Hobby haben oder ja, was eine gleiche Filmserie lieben. Irgendwann wurde es, glaube ich, mal gesagt, Leute aus 125 verschiedenen Ländern waren an dem Wochenende auf der Celebration. Das ist einfach krass.
Ja, schon und, krass, ja.
Ja. Noch eine kurze Sache, weil du es vorhin angesprochen hast, die Länge der Panels. Also ich glaube, es war allgemein so, also ich gucke ja schon sehr lange die Celebration, immer bei Streams oder eben London war ich ja auch auf vielen Panels. Und man muss echt sagen, also ich will es jetzt nicht als negativ abtun, aber in Japan war es anders, dass viele vor allem von den Main Panels anders moderiert waren, anders vom Ablauf her waren. Also bei zum Beispiel in London, da war es wirklich so, dass halt da eine Dreiviertelstunde Panel-Diskussion war. Aber auch mit so Moderatoren, die man teilweise kennt von irgendwelchen Hollywood-Red-Carpet-Events oder die Podcasts haben oder irgendwie Showhosts sind bei irgendwelchen Late-Night-Shows und so. Und in Japan war das irgendwie anders. Es war kürzer, es war knapper, es war nicht so viel Palaver und Gerede. Zum Beispiel war ja auch so eine Sache in London, war ja das Screening von der Mando-Folge abends quasi zum Abschluss des Tages. Und es gab trotzdem vorher noch ein eigentliches Panel. Und hier war es quasi so, dass halt so vielleicht 20 Minuten Panel waren und dann kam noch die Folge, oder wenn es überhaupt 20 Minuten waren. Und das war auf jeden Fall anders. Und ich glaube auch, dass das aber so eine Eigenheit von jetzt eben dieser Celebration in Japan war. Und ich nehme an, dass das, wenn in 2 Jahren die nächste Celebration dann in L.A. wieder ist, die Panels auch wieder deutlich länger und anders aufgebaut sein werden. Einfach so aus Erfahrungswerten raus.
Ja, kann sein.
Genau. Also nur ist mir jetzt gerade eingefallen, weil du es halt vorhin auch angesprochen hast, dass das recht kurz war. Aber ja, wie gesagt, es war mega geil. Wir haben eine Endo-Folge gesehen und das ist keine negative Kritik, sondern einfach nur so eine Randnotiz. Genau. Und das nächste große Panel, das wir dann durch Anstehen erreicht haben, war das Ahsoka-Panel. Da waren wir auf der Galaxy Stage und es wurde da gar nicht allzu viel gezeigt, sondern eher nochmal zurückgeblickt auf Vergangenes, auf die erste Staffel. Dave Filoni hat so ein bisschen erzählt, dass sie quasi jetzt, also mittlerweile fangen sie an mit den Dreharbeiten, ist auch schon viel auf sozialen Medien von Rosario Dawson, Natasha Leo Bortizzo und so weiter, so ein paar Fotos geteilt worden, wo man eigentlich nichts erkennt, außer dass sie irgendwas machen. Und Dave Filoni hat aber halt erzählt, wie schwierig gerade so die Gestaltung der zweiten Staffel war, das Schreiben, weil halt eben Ray Stevenson, der Baylan Skoll gespielt hat, verstorben ist und was für ein Verlust vor allem von menschlicher Seite das Ganze war. Und dann haben sie halt eben erzählt, dass er sich auch getroffen hat mit der Familie von ihm und es lange gedauert hat, bis er quasi den Entschluss gefasst hat, wie macht er weiter und was macht er weiter. Und da war dann eine große öffentliche Ankündigung, dass eben Rory McCann, bekannt aus Game of Thrones, da spielt er den Hound, dass er quasi den Balen in der zweiten Staffel spielt. Und er hat halt nur gesagt, also Dave Filoni, dass er hofft, dass Ray Stevenson stolz darauf sein wird, wie sie quasi die Figur fortgesetzt haben und dass er auch viel schon während den Dreharbeiten mit der ersten von der ersten Staffel mit Ray Stevenson über die Zukunft der Figur geredet hat und auch mit der Familie eben und dass alles irgendwie in den Schreibprozess mit eingeflossen ist und dass so sein primäres Ziel war, einfach Ray Stevenson, wo auch immer er sein mag, stolz zu machen mit dem, wie sie die Serie fortsetzen. Und da hat man richtig gemerkt, wie emotional Dave Filoni da war, oder?
Ja, der hatte Tränen in den Augen, ja, auf jeden Fall. Und ja, mich hat es auch einigermaßen überrascht. Ich meine, es wäre ja ein leichtes gewesen, jetzt irgendjemanden eine Maske aufzusetzen, ne? So, und zu sagen, okay, das ist er halt jetzt, aber sie machen das nicht. Also sie besetzen ihn wirklich nach mit einem anderen Schauspieler, der logischerweise anders aussieht, aber halt die Rolle weiter so verkörpert, wie sie, glaube ich, geplant war. Also sie haben sich jetzt da nicht abbringen lassen von der Story, sondern die halt einfach auch mit einigen Schwierigkeiten, logischerweise, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, und Hürden einfach weitergeschrieben. Und ja, ich denke, die Nachbesetzung wird gut gelingen. Gibt es keinen Grund, das nicht anzunehmen.
Ja, man hat auch das Gefühl gehabt, die Resonanz im Publikum war groß. Also es gab dann auch wirklich einen Applaus, aber so einen, wie soll man sagen, einen gemäßigten Applaus. Also man hat einfach gemerkt, die Leute nehmen da Anteil, ein bisschen an der Trauer, und es war nochmal so ein Applaus für alles, was kommt, für alles, was bisher war, und einfach so großen Respekt, wie Dave Filoni das Ganze gehandhabt hat und dass er überhaupt öffentlich im Prinzip dazu Stellung bezieht, weil ja, man hat einfach gemerkt, die sind halt auch Freunde geworden durch die Dreharbeiten und haben da eng und lange zusammengearbeitet, und weil so Dreharbeiten sind ja dann auch locker mal ein halbes, dreiviertel Jahr, wo man da in einer relativ kleinen Crew zusammen ist und da lange Tage verbringt und dann so ein Schicksalsschlag, das ist das natürlich also nicht einfach, plus noch dazu eben die Verantwortung, er muss halt auch irgendwie die Serie fortführen, weil er ist halt der Chef von dem Ganzen und kann jetzt nicht einfach sagen, das war's jetzt, und ich glaube, ja, da haben sie wirklich eine gute Lösung gefunden. Und ich glaube, ja, es wird eine coole zweite Staffel. So einen kleinen Einblick haben sie uns dann auch schon gegeben, weil er gemeint hat, ja, wir wissen hier Celebration, alle erwarten immer irgendwas Besonderes. Und natürlich haben wir kein Bildmaterial, was wir euch zeigen können. Und dann gab es halt so einen Trailer im Stil von vom allerersten Trailer zu Imperium schlägt zurück, den sie damals auch so veröffentlicht haben, bevor es überhaupt Bildmaterial dafür gab. Und so im 80er-Jahres-Stil, so "This are the adventures of Ahsoka and her crew and in the next season", und so dieser typisch altmodische Sprecher und ein paar Bilder und Konzeptzeichnungen und alles so cool ineinander verwoben, und dann sah man noch ein paar Bilder aus der ersten Staffel, und also war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht, das zu gucken. Und es gab dann doch den ein oder anderen Hint, was uns erwartet. Also wir haben ja wohl gesehen, irgendwie wieder irgendwie Nachtschwester im Vordergrund. Wir haben Hu Yang mit vier Lichtschwertern à la General Grievous irgendwie mal so für eine Millisekunde gesehen. Und ja, so Schauplätze, Peridia, wieder diese Figuren von den Mortis-Göttern, und ja.
Genau.
Und eine Aussage, die wir, glaube ich, noch mitnehmen können: Es wird einen großen Krieg in der zweiten Staffel geben, und Admiral Akbar ist zurück. Sie haben eine neue Maske, Prosthetic, Puppe, was auch immer sie da gebaut haben, angefertigt. Und ähnlich wie in der originalen Heir to the Empire-Reihe wird Admiral Akbar der große militärische Gegenspieler von Thrawn. Und ja, it's a trap. Da freuen wir
Ja.
uns alle drauf, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das wird krass. Also, ich habe da natürlich jetzt auch höchste Erwartungen an die Serie. Ich glaube, die werden noch nicht enttäuscht werden. Also, das zieht sich ja durch alle Live-Action-Serien, die wir jetzt gesehen haben, die letzten Jahre. Ich finde, die casten extrem gut. Und ja. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich bin gespannt, wie sie das, wer dann Akbar sein wird oder ob sie das mit CGI machen oder irgendwie Motion Capturen oder keine Ahnung.
Ja,
Obwohl,
sie
sie
haben ja
haben ja eine
gezeigt, sie
Maske,
haben,
also,
genau, also
ja,
ich denke,
genau,
das
also
wird,
es.
wahrscheinlich wird es irgendein Typ sein, der halt irgendeine Maske dann aufkriegt, die dann irgendwie wieder per Fernsteuerung Roboter gesteuert, also wahrscheinlich ähnlich wie so Neil auch. Helfen sie vielleicht noch mit CGI nach für die Feinheiten der Mimik, aber im Endeffekt finde ich es cool, dass sie sich das so an den an den Mon Calas orientieren, die wir ja bereits gesehen haben. Wir haben ja auch zum Beispiel in Rogue One Admiral Raddus gesehen, der ja auch richtig cool aussah. Und ja, das wird geil.
Genau. Ja, also ja, und diese Militärstrategen dann zu erleben, bin mal gespannt, ob da, also da muss ja eine gigantische Raumschlacht kommen. Also sagen wir mal ehrlich, die Chimera gegen die Home One, Boah. Das ist ja, da muss ja Bucketheads gleich mal Battle of the Greats ansetzen als nächstes.
Shoutout. Ja, nee, das wird auf jeden Fall geil. Und sie haben es auch so angekündigt, also Dave Filoni hat das mehrfach gesagt, er hat, glaube ich, wortwörtlich gemeint, it will be all out war in the galaxy. Also nehmen wir ihn beim Wort.
Ja.
Und ja, angekündigt haben sie die zweite Staffel auch für vermutlich 2026, aber ich könnte mir dann vorstellen, dass das bestimmt so ganz spät Ende des Jahres irgendwann kommt, wenn sie da jetzt erst mit den Dreharbeiten angefangen haben. Und ich meine vor allem, wenn im Mai der Mandalorian-Film kommt, der wird ja dann auch 2 Monate, 3 Monate oder wie lange so ein Kinofilm dann läuft, zu sehen sein und dann wahrscheinlich irgendwie im Anschluss eben die Ahsoka-Serie, die dann irgendwie die Story des Mandoverse und der ersten Staffel fortsetzt. Und
das ist halt auch krass, was sie für einen Output haben. Es gibt ja immer so Stimmen, oh, jetzt wird es aber langsam ein bisschen viel, weil es wird ja auch immer alles schlechter. Ja, nee, überhaupt nicht. Also ich finde, das ist alles, was wir jetzt bekommen haben, es wird eigentlich eher immer noch besser und durchdachter, kommt es mir vor, oder?
Also ich bin auch echt guter Dinge und ich habe auch immer das Gefühl, so, sie machen es nicht immer perfekt, aber sie hören zu, sie hören auf, also die richtige Kritik, nicht diese unangebrachte unter der Gürtellinie Kritik, sondern ich glaube zum Beispiel so ein Kritikpunkt war ja auch, dass zum Beispiel die Landschaft auf Peridia teilweise so ein bisschen nach Computer aussah und so. Und man sieht ja dann auch behind the scenes, dass sie das irgendwie im Backlot in LA gedreht haben und alles, was halt dann aber in weiter Ferne war, war halt aus dem Computer, weil da Bluescreens aufgestellt wurden und so. Und jetzt sind sie ja mit der ganzen Produktion nach England umgezogen. Ich nehme einfach mal an, um da diese großen Felder von Peridia einfach in der echten Landschaft zu haben. Und ja, die nehmen Kritik an, sie wissen selber, was sie besser machen müssen und ich sehe da einfach, das bewegt sich in die richtige Richtung und nur wer eben auch was wagt, siehe Lucasfilm Animation oder die Prequels, die ersten Digitalproduktionen überhaupt waren, was heute einfach der Industriestandard ist. Sie versuchen immer wieder coole neue Sachen und nicht alles funktioniert, aber unterm Strich kommt geile Star Wars dabei raus und das ist mir dann mit immer am wichtigsten, wie immer nur aufgewärmtes Altes wieder zu haben.
Siehe, sogar die Lego von Ahsoka entwickeln sich weiter.
Genau.
und aber man muss halt auch immer bedenken, auch die haben ein Budget, ne? Die haben vielleicht ein großes Budget, aber sie haben halt trotzdem
auch kein unendliches,
was man irgendwie beachten muss. Und jetzt sind wir halt so in so einer Phase, wo so die ersten Fäden auch zusammenlaufen, habe ich so das Gefühl. Ja. Jetzt haben wir schon bei den Animationsserien nimmt das noch mehr Gestalt an. Jetzt haben wir schon ganz viele Nischen da gesehen, wie es mit Maul weitergeht, wie es mit Ahsoka weitergeht, was die Bad Batch macht und so weiter. Und ich denke, das kommt jetzt bei der Ahsoka-Serie noch krasser durch, so langsam.
Ja.
Bin echt gespannt, was da noch alles auf uns wartet. Das wird ganz großartig. Und der Mando-Film, der wird, glaube ich, auch nochmal ein richtiger Meilenstein werden, könnte ich mir vorstellen.
Ja, glaube ich auch. Und dann der Ryan Gosling-Film ein Jahr später.
Oh ja, das ist natürlich. Ja. Aber ich weiß gar nicht, auf der Coolness-Skala Sam Witwer oder Ryan Gosling. Also ich weiß nicht, die sehen ja beide aus wie gemeißelt. Also.
Ja. Das wird schon ein enges Battle, ja.
Das ist schon hart, ja.
Genau. Hast du noch irgendwas zum Ahsoka-Panel?
Nee, war ein ganz cooler Trailer.
Ja. Ist auch meines Wissens, glaube ich, komplett, also abgesehen von diesem Trailer kann man, glaube ich, das komplette Ahsoka-Panel auch bei YouTube angucken. Da muss ich selber nochmal drüber gucken. Also ich will definitiv auch noch ein paar Sachen, die ich nicht gesehen habe, nachholen. Und Ahsoka ist eben eins der Panels, die wohl im Stream auch gezeigt wurden und das lohnt sich da echt reinzuhören.
Ja, Zero Company.
Genau. Ja, ist so ein Panel, oder? Genau. Ich will gar nicht so viel dazu sagen, nur es war nicht schlecht, aber es war schon auch nicht mega geil. Also die Tatsache, dass das Spiel dark ist und kommt, gut. Das Panel an sich war relativ wenig, was man nicht auch in einem 10-minütigen YouTube-Video hätte erfahren können,
ja.
Oder?
Ja, leider. Also es war sehr durchgeskriptet. Man hat das den Leuten auch angesehen, dass sie das vom Teleprompter ablesen, leider. ich bereue es nicht, da gewesen zu sein.
Nee, so auf keinen Fall.
Aber, also vielleicht, um euch mal abzuholen überhaupt, Zero Company wird ein Strategiespiel, rundenbasiert wahrscheinlich, so im Stile von XCOM, falls ihr das kennt. Und ja, das wird sicherlich ein cooles Spiel. Ich freue mich da total drauf, weil ich echt gern solche Spiele spiele. Und das, was man bisher davon gesehen hat, wirkte für mich relativ schlüssig. Aber es war auch noch nicht endgültiges Gameplay. Man hat ein bisschen Fotomaterial gesehen und so ein Teaser-Trailer. Und das ist cool. Und ja, muss man jetzt einfach abwarten, was passiert. Und auch hier gab es ein sehr cooles Poster. Und ja, schauen wir mal, was da kommt. Wird bestimmt ein tolles Spiel.
Ja, ich habe auf jeden Fall auch Bock, vor allem mal was anderes. Also ich habe jetzt sowas wie XCOM gar nicht gespielt, aber generell mag ich auch so taktische Sachen eigentlich ganz gerne. Und grafisch sah es cool aus und die Zeit ist cool, irgendwie während den Klonkriegen, und sieht alles cool aus, und ich bin da echt auch gespannt drauf. Vor allem einfach mal, dass wir jetzt einfach so eine Varietät bekommen. Also wir haben die Jedi-Spiele, wir hatten schon sowas wie Battlefront und Squadrons, jetzt haben wir das, und also einfach unterschiedliche Arten von Spiele, dass halt irgendwie für jeden was dabei ist, oder halt einfach für Leute wie mich, die einfach auch mal alles ausprobieren, und ja, kann echt cool werden.
Ja, was vielleicht doch erwähnenswert ist, dass das auch die Macher von Jedi Fallen Order oder Survivor auch daran beteiligt waren. Also das Studio, also die kennen sich schon mit Star Wars aus, das hat man auf dem Panel schon gemerkt.
Ja, der Composer ist dabei, der die Musik gemacht hat, genau. Von der Jedi-Reihe, also
ja, auch die Leute von LucasArts, nicht LucasArts, war es LucasFilm dann?
LucasFilm Games oder so,
ja, wie es mittlerweile heißt. Also, ich bin alt, ich darf LucasArts sagen. Also die waren auch echt, echt nett. Und
genau. Ja, auch wenn das Panel geskriptet war, das stimmt schon. Man hatte das Gefühl, das sind wirklich Fans, und die wissen, was sie machen. Das sind auch wirklich, also entweder waren es Leute, die schon lange an Star Wars arbeiten oder die schon lange in der Games-Branche drin sind. Also so die Mischung hat sich ganz gut angefühlt, dass das Leute sind, die wissen, was sie tun, und ein cooles Spiel veröffentlichen, definitiv.
Denke ich auch.
Genau. Dann wollen wir zum Sonntag übergehen?
Ja, genau.
Da war quasi das nächste, in Anführungsstrichen, große Panel morgens. Diesmal waren wir da gemeinsam dort, auf der
Celebration Stage.
Ja.
Genau, also hier an der Stelle nochmal Grüße an Tim und Steffi, ja, die auch Karten hatten für die Panels. Und wir haben dann getauscht. Ich hatte ursprünglich wieder Galaxy Stage Tickets, Daniel auf der Celebration Stage, und ich konnte dann mit der Steffi und mit dem Tim tauschen, hab dann meinen QR-Code gegen deren getauscht, und dann war ich auch mal auf der Celebration Stage. Ich muss sagen, Daniel hat mir das im Vorhinein auch schon mal gesagt, es ist eigentlich traurig, wenn du nicht auf der ganz großen Bühne bist, weil die kleine ist auch richtig cool, und das stimmt tatsächlich. Wir hatten Plätze unten, unten so seitlich neben der Bühne. Das
ja, rechts neben der Bühne.
Das waren jetzt keine schlechten Plätze. Ich möchte mich auch überhaupt nicht beschweren. Aber ab und zu fährt halt mal so ein riesen Kameraarm durchs Bild und so. Ne? Das war so ein bisschen, ja.
Ja, also da muss man dazu auch sagen, wo man gemerkt hat, dass die Leute oder die Anzahl der Leute, die auf das Panel wollten, deutlich geringer war wie in den Tagen davor. Die Halle war nicht mal ganz voll, was mir echt leid tat. Und die Tatsache, dass wir einfach da unten saßen, war in den ersten Tagen gar nicht möglich. Also ich hatte Einlass und ich war wirklich immer einer der Ersten, die dort waren. Und wir hatten quasi nur Plätze also nur auf dieser Empore oben, aber da hat man deutlich bessere Sicht und sieht deutlich mehr, was abgeht auf der Bühne und auch auf der Leinwand, eben gerade zum Beispiel bei der Endor-Folge. Und jetzt so ganz unten vor der Bühne, ja, man hat nicht immer freie Sicht, man sitzt zwar näher an der Bühne dran, aber ja, es sind nicht die allergeilsten Plätze, wenn man vielleicht nicht gerade zentral vor der Bühne sitzt. Und das sind, glaube ich, nur die VIPs und Presse, die wirklich so ganz zentral da vorne im Normalfall sitzen. Deshalb, ja, die anderen Bühnen lohnen sich definitiv genauso, wenn man einfach von den Panels gut was mitbekommen will.
Ja, ich war dann auch später nochmal auf der Celebration Stage oben auf diese wie nennt man das? Tribüne, ja, Empore. Da, oder Empore, ja, genau. Ja. Und ja, da war die Sicht deutlich besser, muss ich schon auch sagen. Aber es geht ja eigentlich um Visions. Also es war am Sonntag generell weniger los, hatte ich den Eindruck. Gab ja auch nichts mehr einzukaufen. und ja, Visions, ich weiß nicht, ist halt auch ein bisschen Geschmackssache wahrscheinlich, so Anime. Ja. Und ja, das Panel war eigentlich ganz cool. Also beim Anstehen haben wir auch schon wieder diesen Franzosen kennengelernt, der auch super gut drauf war. Ich habe dann noch länger mit einem Amerikaner mich unterhalten, waren dann relativ schnell drin. Und wie gesagt, eben unten auch, wo eigentlich nur Jedi Master Ticket Götter sitzen und Presseleute und Leute, die halt Accessibility-Karten haben und so. Ja, und dann saßen wir da unten und es ging eben um Visions und da haben sie mal von allen Studios, die da Animes produziert haben, haben die Leute quasi ihre neuen Projekte vorgestellt und es sind aber auch große Ankündigungen gemacht worden. Unter anderem ist ja schon so ein bisschen durchgesickert, dass es vielleicht mit The Duel weitergeht, also mit der allerersten Visions-Folge aus der ersten Staffel. Und das hat sich dort bestätigt. Außerdem, was war noch? The Ninth Jedi wird auch fortgesetzt, diese Folge. Das habt ihr ja schon vor Jahren prophezeit, dass das nicht nur
perfekt
fortgesetzt
der Aufhänger wär, genau. wird. Also da kommt eine neue Folge in der dritten Staffel und anschließend, ich weiß gar nicht, ob es schon ein Datum gibt, aber auf jeden Fall zu späterer Zeit gibt es wohl eine Staffel einer Serie. Also das heißt, eine Folge 2 und ab Folge 3 wird dann wohl, ja, es hieß nur Limited Series, also ich nehme an, so eine Staffel, aber keine Ahnung, wie viele Folgen, aber da freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber, weil ich bin ja großer Anime-Fan und das war eine meiner Lieblingsfolgen in der ersten Staffel. Und wer da mal reinhören will, beim Bucketheads Podcast gibt's eine Besprechung von mir und Kevin zu der ersten Staffel von, wann war das, 2021, 22 wahrscheinlich oder so. Und ja, die war richtig cool, die Serie damals schon. Die zweite Staffel fand ich eher so, also die war in Ordnung, die war immer noch cool, aber ich als Anime-Fan fand die erste Staffel deutlich besser wie die zweite und habe mich mega gefreut. Und dann mit so einer Ankündigung, oder Tom, deine Lieblingsfolge der ersten Staffel und dein Lieblingsbuch, oder eins deiner Lieblingsbücher wird quasi in der zweiten Folge fortgesetzt. Ich krieg mein Ninth Jedi, dann The Village Bride, was auch echt cool war in der ersten Staffel, kriegt auch eine Fortsetzung, plus noch viele neue Stories, die da angeteased wurden. Ja, also.
Ja, und die auch wieder richtig, richtig, richtig schöne Grafikstile verfolgen. Ne? Also da ist halt auch nichts gleich oder so. Es hat alles so seine eigene Note und das Ganze individuell, also richtig große Kunst, die da eigentlich betrieben wird. Teilweise auch noch handgezeichnet und danach erst irgendwie digitalisiert und so. Also echt toll. Was ich ein bisschen schade finde auf dem Panel, das war komplett auf Japanisch. Das fand ich nicht schade, aber man konnte natürlich nichts verstehen, so als Westler. Und sie hatten schon Videoleinwände, die das übersetzt haben, aber die hatten so ein Delay von einer Minute oder so.
Ja, also es war echt.
Das war wirklich ein bisschen.
Ich habe irgendwann gar nicht mehr wirklich gelesen. Ich habe einfach die Leute angeguckt und die Bilder und habe gedacht, ja komm, die Infos kriege ich später mit.
Ja, war wirklich schade, aber auch für die Leute, die ihre Sachen da vorgestellt haben, weil die Leute haben es halt zum Großteil nicht verstanden und dann kam halt auch keine Resonanz aus dem Publikum und erst eine Minute später lief dann der Text übers Bild. Das war ein bisschen schade, aber.
Ja. Das stimmt, das fand ich auch echt, ja, also da hätte ich mir technisch ein bisschen mehr erwartet.
Ja, gab noch einen coolen Pin, den man jetzt auch für 100 Euro bei eBay kaufen kann, Alter, mittlerweile.
Wie alles halt.
Ja, genau. Und gab es auch ein Poster?
Weiß nee, ich gar nee, nicht nur mehr. Diesen Pin.
Naja, okay.
Reicht genau. Ja auch. Also, reicht aus, genau. Ja. Ich habe eh schon viel zu viele Posters und nicht genug Wände in meiner Wohnung.
Ja, bei mir wird es langsam auch eng.
Ja, aber auf jeden Fall richtig geile Sache und ich muss da auf jeden Fall, also wenn die dritte Staffel Visions kommt, will ich im Podcast auch auf jeden Fall ein bisschen drüber quatschen und von mir vorab schon die Empfehlung, wenn es kommt, guckt es auf Japanisch mit Untertiteln an, weil Visions Staffel 3 ist japanisch produziert, also es gibt zwar deutsche, also Deutsch sind ja nie die die Originalsprache bei Star Wars, aber im Normalfall ist es ja Englisch, aber in dem Fall ist wirklich die Sprache, in der die Serie produziert und geschrieben wurde, ist Japanisch und es kommt einfach nochmal ganz anders rüber, finde ich, wenn du so eine Samurai-Story oder was auch immer hast, selbst wenn du die Sprache nicht beherrschst, einfach das Feeling mit der japanischen Sprache dabei, das passt so perfekt zu Star Wars und kann ich jedem nur empfehlen, wenn es dann soweit ist.
Bin jetzt auch richtig gespannt, ob sie sich halt bei Ronan an die Romanvorlage halten oder ob sie da noch eine neue Geschichte erzählen. Das wird auch noch mal cool.
Also ich habe auch echt vor, bis dahin den Roman mal zu lesen. Ich meine, du hast so oft schon erzählt, dass du das so geil fandest. Und es bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes übrig, wenn jetzt sogar die Story irgendwie fortgesetzt wird. Ich hoffe dann auch, dass das der Roman gewürdigt wird. Eines meiner meistgelesenen
Bücher. Also ich habe es echt, ich glaube, mittlerweile schon dreimal gelesen. Und oh, das soll was heißen. aber
das in deiner kurzen, kostbaren Zeit.
Ja, aber kauf dir den mal nicht, weil ich habe ihn aus Versehen doppelt. Okay. Also kannst du einen haben.
Wenn ich nächstes Mal dann in München bin, dann.
Genau.
Genau. Ja, ich weiß nicht, ich habe eigentlich gar nicht so viel mehr zu Visions. Auch hier wieder, ich glaube, Dennis und Nico reden da noch ein bisschen ausführlicher über alle Infos. Da gibt's ja auch eine Folge dazu. Aber ja, war cool, im Panel mit drin zu sitzen, auch wenn man leider eben nicht so viel mitgekriegt hat einfach. Aber cool für die Japaner vor Ort, weil ich meine, das war das einzige Panel, was dann auch wirklich so großteils auf Japanisch war. Und ich finde, das ist auch ja würdevoll, sowas zu machen und mit großem Respekt an die Leute einfach und an das Land, wo die Celebration stattfindet, dass dann sowas dann nicht eben in englischer Sprache ist, weil wir haben es ja jetzt am eigenen Leib erfahren, die Japaner können leider durch die Bank weg irgendwie nicht wirklich gut Englisch und deshalb ja, cool, dass auch.
Die Jüngeren schon eher, aber viele ältere Leute.
Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, auch ich habe auch wenig jüngere Leute getroffen, die Englisch konnten.
Echt? Also ich schon ein paar. Aber klar, es gab auch da welche, die kein Englisch oder wenig gesprochen haben. Ja.
Ja, du hast noch ein Panel, da war ich gar nicht dabei. Das will ich mir auch bei YouTube noch angucken. Da war ich in der gleichen Zeit, also mit Kevin auf dem ILM-Panel, wo sie so Behind-the-Scenes-Zeug erklärt haben. Da kann ich empfehlen, hört mal beim Bucketheads-Podcast rein. Da erklärt Kevin ausführlicher, was in dem Panel besprochen wird. Ich will dir nur so viel sagen, ILM-Panels sind immer cool, wenn man Bock hat, Behind-the-Scenes-Zeug zu erfahren, aber es war jetzt auch nichts Außergewöhnliches, was man nicht schon an anderer Stelle vielleicht erfahren hat oder also bis auf ein paar Details, aber du hattest eine richtig coole Erfahrung mit einem Panel und zwar das Panel Sidekicks of the Galaxy.
Genau, das war der Titel, moderiert von Ashley Eckstein, als Gäste waren da Anthony Daniels, Ahmed Best und Alan Tudyk und ja, wir sind dahin, weil wir konnten. Das war auch auf der Celebration Stage. Der Mirko war dabei und Tim und Steffi waren dabei und wir waren oben auf der Tribüne, hatten quasi vor der Bühne direkt auf die Bühne geschaut oben und ich hatte keine allzu großen Erwartungen an das Panel, aber ja, es war jetzt auch nicht mehr allzu viel los oder ich habe am Sonntag noch überlegt, ob ich dieses Kurosawa-Panel mir anschaue. Da war ich auch dort, aber das war schon proppenvoll. Da bin ich dann nicht mehr reingekommen, aber war nicht schlimm. Dann hatten wir halt gute Plätze bei dem. Und ich bin froh, dass es so gekommen ist, weil das war ein absoluter Überraschungshit und ein totales Highlight und nicht nur ein Celebration-Highlight, sondern eigentlich ein Star Wars Highlight. Das war sehr emotional. Also Anthony Daniels hat viel erzählt über die Rolle von C-3PO. Im Laufe des Panels gab es dann auch Standing Ovations, weil er sich für gute Dinge ausgesprochen hat, und er wurde dann auch echt gewürdigt als Schauspieler und als als Verkörperung von C-3PO. Ahmed Best hat ein bisschen seine Geschichte erzählt, wie er groß geworden ist, wo er eigentlich herkommt, was er für einen sozialen Hintergrund hat, und auch über das toxische Fandom hat er berichtet und wie er heutzutage damit umgeht, wie er das einkategorisiert. Und sie haben dann auch ein paar Anekdoten erzählt über die Produktion der Prequels, was sie da so gemacht haben und wie das alles so gelaufen ist und wie die Beziehung zu George Lucas war. Also wirklich sehr persönlich, ziemlich privat, ist dann auch in so eine, also nicht durchgehend, aber so zeitweise in sehr gesellschaftskritische Themen abgedriftet. Ashley Eckstein hat es wirklich immer wieder sehr gut moderiert und eingefangen, aber es war auch für mich persönlich wirklich schön zu sehen, dass die Leute halt, die diese Rollen verkörpern, wirklich das Herz am rechten Fleck haben und auch eine gesunde Einstellung gegenüber anderen Menschen haben. Das fand ich wirklich beruhigend und schön, und gerade jemand wie Ahmed Best, dass der halt nicht zerbrochen ist und nicht total verbittert ist mittlerweile, sondern einen Weg gefunden hat, mit diesen toxischen Meinungen umzugehen. Also schaut euch das vielleicht echt auf YouTube an. Also sinngemäß hat er gesagt, es gibt immer diese negativen Kommentare und so, wie er damit umgeht. Und er ist zu dem Entschluss gekommen, dass es die nur gibt, weil Star Wars den Leuten so viel bedeutet. Ne? Und das ist schon, zeigt schon von Größe, was er da so erzählt hat. Und mittendrin halt Alan Tudyk, der Kasperl, der halt dann auch seine Witze reißt und auch so ein paar Stories erzählt hat, auch mit Anthony Daniels. Eine Story fällt mir gerade ein, die haben gerade Rogue One gedreht und Anthony Daniels hat irgendwie das Set besucht und Alan Tudyk hat Anthony Daniels zum ersten Mal getroffen und dann fragt Anthony Daniels ihn, hast du einen Anzug oder macht dir das CGI und Motion Capture oder so? Und dann hat Alan Tudyk gesagt, ja, Motion Capture. Und dann hat wohl Anthony Daniels geantwortet, you shit. Es war auch echt immer wieder witzig und war ein bisschen Gefühlsachterbahn, also auf der einen Seite super lustig, auf der anderen Seite sehr ernst, aber auch einfach schön, also einfach richtig schön. Es war ein ganz, aber ganz tolles Panel.
Das sind auch echt so Momente, also auch wenn ich es jetzt noch nicht gesehen habe, aber sowas gab es auch immer mal wieder in den vergangenen Jahren. Für sowas gibt es die Celebration, wo einfach auch mal querbeet über alles geredet wird, auch Leute, die vielleicht onscreen jetzt gar nicht so groß miteinander zu tun hatten, zusammengeführt werden und einfach über alle möglichen Dinge, die halt irgendwie auch teilweise nur entfernt was mit Star Wars zu tun haben, geredet wird. Und ja, also ich werde mir das auf jeden Fall auch in naher Zukunft noch gemütlich abends mal auf YouTube angucken. Das habe ich fest vor. Und ja, wenn wir gerade bei Alan Tudyk sind, Tom, erzähl doch nochmal auch, ich kenne die Story ja schon, dein anderes Erlebnis mit Alan Tudyk, was auch definitiv, glaube ich, eins deiner Highlights war.
Ja, also ich habe noch zwei Autogramme bekommen, die habe ich geschenkt gekriegt. Einmal mit Ahmed Best, das war schon am Samstag, da habe ich einen Comic unterschreiben lassen, den ich schon seit 25 Jahren habe. Den habe ich mir damals als Jugendlicher am Bahnhofskiosk gekauft. Den habe ich unterschreiben lassen. Gibt's auch ein Selfie davon. Das habe ich schon auf Instagram gepostet. Und am Sonntag hatte ich noch so eine Special Edition vom Star Wars Insider dabei. Also wer das nicht weiß, der Star Wars Insider ist quasi das Star Wars Magazin, das offizielle, das in den USA erscheint. Und in UK, also im englischsprachigen Raum. Und da gibt's solche Sondereditionen, die haben dann so ein folienkaschiertes Cover. Also das kennt man vielleicht so von Pokémon-Karten, also so Glitzer und Bling-Bling. Ne? Und das ist ein bisschen was Besonderes. Das hatte ich dabei und wollte ich von Alan Tudyk unterschreiben lassen und stehe da halt an. Und er ist halt wirklich sehr witzig. Auch bei dem Panel hat man es halt wieder gemerkt, der haut da halt Sprüche raus und erzählt und einfach ein super amüsanter Typ. Und K2SO ist ja auch einer meiner absoluten Lieblingsdruiden. Rogue One sowieso, der Megafilm und Endor und sowieso und überhaupt alles toll. Und ich stelle mich da an und stehe da und dann war ich halt dran und dann habe ich mich halt bei ihm bedankt, dass er mich immer zum Lachen bringt, weil wer mich kennt, ich bin oft auch ziemlich ernst und mich bedrücken auch viele Dinge, also gerade wenn man sich jetzt so das politische Geschehen anschaut und ich bin stellenweise sehr realistisch und auch vielleicht pessimistisch, aber er schafft es halt, mich immer zum Grinsen zu bringen und auch jetzt freue ich mich einfach, wenn ich an ihn denke und ich habe mich dann bei ihm bedankt, dass er mich immer zum Lachen bringt und habe gesagt, das ist auch echt ein Achievement, weil ich bin halt Deutscher. Und dann hat er sich gefreut und musste so lachen. Und ja, ich glaube, das kann vielleicht auch nicht jeder von sich behaupten, dass er Alan Tudyk zum Lachen zu bringen. Also war auch ein schönes Erlebnis.
Ja, das glaube ich dir. Ich grinse schon einfach nur beim Zuhören, obwohl ich nicht mal dabei war und freue mich, dass du da so ein tolles Erlebnis hattest mit ihm.
Ja, und er fand das Heft irgendwie auch total cool und hat es dann durchgeblättert und so. Also es hat ihm irgendwie gefallen. Ja, und ja. Das war für mich eigentlich auch ein schöner Abschluss, weil danach war dann die Closing Ceremony schon. Perfekte ja, cool. Überleitung.
Perfekt, auf jeden Fall. Stimmt. Parallel, während du bei Alan Tudyk warst, habe ich mit Mirko zusammen mit Tamara Morrison und Daniel Logan, also den zwei Bobas, die Boba-Duo Photo-Op oder wie es genannt wurde, gemacht. Und das war auch wenn es sehr schnell vorbei war, war es mega cool. Und ich habe jetzt einfach ein Foto mit beiden Bobas oder mit Boba und Django oder mit Boba und einem Klon oder wie auch immer man es nennen möchte, aber einfach mit zwei richtig coolen Schauspielern, von denen ich schon ewig lang Fan bin. Und ich war einfach sehr überrascht, dass ich einfach mal locker einen Kopf größer wie Tamara Morrison bin. Und ich habe so meinen Arm um seine Schulter gelegt gehabt und richtig geiles Foto, aber auch ja richtig witzig, wie klein er einfach ist und wie groß Leute auf Film immer wieder aussehen. Ja. Aber mein definitives Highlight, was ich jetzt noch erzählen möchte zum Abschluss, es war, glaube ich, am Samstag.
Samstag müsste es gewesen sein. Ne?
Da war ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Es war halt irgendwie so eine Zeit, was immer mal wieder war, dass wir dann getrennte Wege gegangen sind und uns dann wieder getroffen haben. Ich glaube, es könnte gewesen sein, dass es bei mir dann nach dem Endor-Panel, wo ich irgendwie so ein bisschen die Shops unsicher gemacht habe, auf jeden Fall war ich alleine unterwegs und die Celebration war quasi so aufgeteilt, dass es zwei Messehallen gab und dazwischen war so ein kleiner Innenhof, der war überdacht und es waren Leute im Freien, haben ein bisschen entspannt, ein bisschen Luft geschnappt und da waren so zwei große Treppen, die hochgeführt haben zum Eingangsbereich und ich war mir da aber nicht ganz sicher, wohin führen denn diese Treppen und vor allem, wohin führen diese Türen dahinter? Da waren so wie so Milchglas-Türen, wie so Balkontüren. Und dann hatte ich einfach so einen Geistesblitz und dachte, ach, läufst du doch einfach mal da hoch und guckst, was da hinter sich verbirgt. Dann habe ich mich durch wirklich die komplette Treppe saß voll mit Leuten und ich habe mich da so durchgequetscht. Alle haben mich so blöd angeguckt, warum ich jetzt da komplett hoch muss und an denen mich vorbeidrücke und bin einfach oben durch diese Tür gegangen, habe die Tür hinter mir geschlossen, guck geradeaus und bin einfach wie zu Stein erstarrt, weil einfach ungefähr ein Meter neben mir stand Hayden Christensen. Und auf der anderen Seite lauter Securities, die ihn da abgeschirmt haben vor einer Meute an Fans, die Autogramme wollten und ihm da nachgelaufen sind. Und ich stand einfach komplett neben ihm, weil scheinbar niemand diese Tür auf dem Schirm hatte. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Auch die Securities haben mich nicht bemerkt. Und ich stand da einfach neben ihm, bin komplett erstarrt und meinte so, hey Hayden, nice to meet you. I'm a big fan and I love everything you're doing and keep on doing what you're doing oder irgend sowas in der Art, habe ich zu ihm gesagt. Und er meint so, guckt mich an, zeigt mir so einen Daumen hoch, meint, thank you, man, I really appreciate it und thanks for being here. Und ja, und dann haben auf einmal die Securities mich auch so entdeckt, haben so in meine Richtung geguckt, aber keiner kam mir zu nahe, weil ich irgendwie so komplett erstarrt war und einfach so stand. Hayden war auch komplett entspannt, hat gelacht und dann sind sie an mir vorbeigelaufen und der wurde, glaube ich, zu irgendeinem Interviewtermin geführt und ich komme immer noch nicht ganz drauf klar, wie das zustande kam und es war so ein krasser Zufall einfach und definitiv, glaube ich, mein persönliches Highlight der Celebration und ich bereue es, dass ich nicht so die GoPro von meinem Bruder hatte und permanent um den Hals hängen hatte. Das Erlebnis würde ich gerne nochmal gucken und in meiner Wahrnehmung war das vermutlich so, dass ich auch gutes Englisch gesprochen habe und mich mit ihm da so kurz unterhalten habe. Wahrscheinlich in echt hat er wahrscheinlich gar nicht verstanden, was ich von ihm wollte und ich habe da irgendwas vor mich hingestammelt. Aber in meiner verklärten Erinnerung habe ich jetzt einen kurzen Dialog mit Hayden Christensen gehabt und wir sind jetzt auf dem besten Weg, Freunde zu werden. Und ja.
Genau, in echt war es so wie bei Wolf of Wall Street mit dem weißen Lamborghini.
Genau. Genau so. Genau. Also vielleicht ist sogar gut, dass ich nie wirklich mehr die realen Ereignisse zu sehen bekomme. So lebt es in meinem Kopf weiter und wird immer besser ewig, und immer cooler.
Ewig lebt es da.
Ja. Ja, aber ja, cool. Auch für das gibt es die Celebration. Und ich meine, du hast in London Palpatine gesehen, wie er einfach durch die Menge gelaufen ist und Leute geblitzdingst hat.
Er hat uns geblitzt.
Ja, also, macht geblitzt. Also, ja, das ist einfach das Coole an der Celebration. Ich habe es vorhin schon erzählt mit Sam Witwer. Und man hat irgendwie das Gefühl, das sind alles auch nur normale Leute und die sind da wirklich fast zum Anfassen und die scheuen sich auch nicht, mit Leuten da zu reden. Ich habe bei Insta auch irgendwo gesehen, irgendeiner, der hat am Mittwoch oder am Donnerstag, als er seine Tickets abgeholt hat, einfach mal Dave Filoni getroffen und hat kurz mit ihm geredet, hat ein Selfie gemacht und weil der einfach da unterwegs war und sich einfach mal scheinbar angeguckt hat, was so abgeht da. Also, ja.
Ja, einfach cool.
Sowas gibt's, glaube ich, echt nur auf der Celebration,
dass man einfach... Manchmal hat man ja so einen Moment, wo man sich dann denkt, oh, was ist irgendwie alles wert und das kostet ja wahnsinnig viel Geld und auch diese Autogramme sind ja recht teuer. Aber wenn ich jetzt so wieder zurückdenke, ich meine, dann nimmst du halt das Buch in die Hand und du weißt halt immer, was die Geschichte hinter dieser Unterschrift ist. Und das ist halt mehr als jetzt einfach nur Fan sein und ich hole mir die nicht, weil ich irgendeinen Wert drin sehe, also keinen monetären Wert, sondern es ist halt so ein ideeller Wert, der mich immer an das erinnert und
das stimmt.
Es ist einfach mega cool, sowas erleben zu dürfen auch und da bin ich schon auch wahnsinnig dankbar, also die so eine Gelegenheit zu haben.
Ja, das stimmt. Ich habe auch mir jetzt in London noch, das war auch am letzten, in London, in Japan, am letzten Tag, während du bei Alan Tudyk warst, habe ich mir von John Knoll und Doug Cheng das mein Rogue One Steelbook mit so einem schönen silbernen Lackstift unterschreiben lassen und das steht jetzt auch im Regal in meinem Schlafzimmer direkt neben dem Bett und quasi jeden Morgen, wenn ich jetzt aufstehe, laufe ich vorbei, guck drauf und denke, ja, nice, ich habe einfach die zwei getroffen. Ich fand so cool, ich habe kurz mit Doug Cheng geredet und habe ihm die Hand gegeben und eben auch mit John Knoll und habe beiden einfach gesagt, wie cool sie sind und dass für mich sie genauso einen Stellenwert haben wie alle Schauspieler und dass ohne die beiden Star Wars einfach nicht das wäre, was es heute ist. Und ich hatte einfach das Gefühl, ja, die freuen sich einfach, dass sie auch wertgeschätzt werden, weil ich meine, klar, die sind schon die bekanntesten Gesichter auch mit so von ILM, aber trotzdem sind es nur Leute, die der Casual-Fan vielleicht gar nicht kennt oder mal den Namen im Abspann liest. Und ich finde einfach so aus meiner Perspektive auch so Leuten einfach zu zeigen, ja, Mann, ihr seid richtig geil und ich bin auch Fan von euch, voll. Nicht nur von Hayden zum Beispiel. Das gibt ja, mir persönlich aber, auch irgendwas. Und,
aber ja. auch da, ich meine, das weiß jetzt vielleicht auch mittlerweile echt jeder so, dass ich Shadows of the Empire mag, weil das so eins der ersten Star-Wars-Spiele war, die ich gespielt habe. Aber dieses Schiff, diese YT-2400, die Outrider, die ist halt von Doug Cheng gezeichnet worden. Ne? Oder der N1 Starfighter. Und ja. Man verbindet halt so viel mit diesen mit diesen Raumschiffen oder mit den Designs und so. Und John Knoll ist ja auch, hat er nicht irgendwie sogar Photoshop erfunden, so aus Versehen.
Er und sein Bruder haben so als Nebenprodukt, weil sie kein richtiges Computerprogramm hatten, um die Special Effects da besser oder so zu machen, wie sie es halt wollten, hat er einfach mit seinem Bruder zusammen irgendwie ein Programm erfunden und das war quasi der erste Prototyp von Photoshop.
Also, ja. Also ich meine, wie krass das halt einfach ist, ne? Und ja.
Wahnsinn. Krasse Leute, da kann ich auch, da wird es auch nochmal empfohlen, die ILM-Doku. Da gab es ja auch ein Panel dazu auf der Celebration zur zweiten Staffel. Und die erste Staffel dreht sich unter anderem auch darum. Ich weiß jetzt gar nicht genau, die zweite, ich bin selber noch nicht dazu gekommen, sie zu gucken. Die kam parallel, während wir auf der Celebration waren, draus mit, glaube ich, 3 Folgen, ist bei Disney Plus. Also da auch wärmstens eine Empfehlung. Wenn es nur halb so gut ist wie die erste Staffel, dann lernt man da was und es macht einfach noch Spaß, diese Leute auch kennenzulernen, die einfach da hinter den Kulissen ihre Magie vollbringen.
Ja, und wir haben natürlich auch noch Leute getroffen, fällt mir gerade ein, also Tim und Steffi habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Und die Anne haben wir noch getroffen.
Yay, schöne endlich.
Grüße.
Ja, letzten Tag.
Endlich hast du sie auch kennengelernt.
Genau.
Genau.
Ja,
und hier
also
und da halt
viele Leute getroffen, viele Leute leider nicht getroffen. Also auch, wenn jemand von euch jetzt gerade zuhört und auch vor Ort war und wir uns nicht gesehen haben. Ich weiß von so vielen Leuten, denen ich auch auf Insta folge, die dort waren. Und man hat sich immer so knapp verpasst, aber man hat halt auch einfach nicht die Zeit dazu. Jeder ist so in seinem eigenen Celebration-Modus und manchmal klappt es zufällig, manchmal nicht. Aber ja. Ich glaube, jeder, der vor Ort war, weiß, wie stressig, also positiv stressig das Ganze auch sein kann. Und wir waren auch richtig platt, als wir fertig waren. Am letzten Abend dann eben sind wir noch essen gegangen, anschließend in den Supermarkt, noch geile Süßigkeiten geholt, dann erstmal ins Hotel und gechillt. Und dann haben wir nochmal 4 Tage lang ein bisschen Entspannung gemacht, bevor wir wieder heimgereist sind. Allgemein war einfach Japan mit Celebration als so dem krönenden Abschluss, auch wenn es nicht ganz zum Schluss war, echt, war ein krasser Urlaub und war cool, dass wir das gemacht haben, oder?
Auf jeden Fall, also es war ja schon lange ein Traum von mir, nach Japan mal zu reisen und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Das ist ein ganz, ganz großartiges Land und einfach mit einer tollen Kultur und Star Wars hat dem jetzt natürlich noch die Krone aufgesetzt. Ja, also würde ich jedem empfehlen, da mal hinzureisen, wenn er die Gelegenheit hat. Und bitte haltet euch an die Gepflogenheiten, die dort vorherrschen. Das hat man nämlich leider auch immer wieder gesehen, dass die Leute eben die japanische Lebensweise nicht so achten, wie sie es tun sollten. Oder vielleicht einfach uninformiert sind. Ich glaube, als Deutscher tut man sich relativ leicht, weil wir gewisse Ähnlichkeiten haben kulturell. Aber es ist dann doch wieder ganz anders, auch an vielen Stellen. Ja, aber macht es gerne, informiert euch ein bisschen, dann werdet ihr eine tolle Zeit da haben.
Definitiv. Also selbst wenn man jetzt nicht immer, also ich meine, ich bin auch ein Mensch mit einer lauten Stimme und ich habe bestimmt auch mal das eine oder andere Mal in der Bahn ein bisschen zu laut geredet oder an einer Stelle geredet, wo man nicht sollte. Ich glaube, das ist jetzt nicht so das Schlimmste, aber einfach, man merkt, wenn von den ganzen Japanern, wenn man sich bemüht, mit immer höflich ist, immer Danke bitte, wenn man sich so verneigt, Sachen, die einem übergeben werden, mit 2 Händen aufzunehmen und wenn man einfach sich bemüht und sie sehen, okay, derjenige versucht jetzt nach bestem Wissen und Gewissen meine Kultur zu achten, dann sind die mega freundlich, mega hilfsbereit, total offen und herzlich und es ist einfach ein tolles Urlaubsland mit tollem Essen, mit ultra sauberen Straßen, mit geilem öffentlichen Nahverkehr,
mit gutem Internet.
Ja. Also ich freue mich auch jetzt schon auf meinen nächsten Besuch dort und also ich muss da definitiv nochmal hin und
auf jeden Fall.
Ja. 3 Wochen war eine lange Zeit, aber doch viel zu wenig. Und ja.
Boah, und ich kann sich sagen, ich bin mit Nippon geflogen, also mit All Nippon Airways. Ich habe schon einige Airlines kennengelernt, günstige und auch ein bisschen gehobenere, aber das hat eigentlich alles übertroffen. Also war auch selbst der 12 Stunden lange Flug war ein Erlebnis. Also es ist echt irre gewesen. Ne?
Ja, wir sind mit Air China geflogen. Das war so mittelgut. Also es war jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht mega geil. Aber wir sind einmal umgestiegen in Beijing und wir haben aber halt auch ein paar hundert Euro weniger wie du gezahlt. Aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, boah, hätte ich nur ein bisschen mehr gezahlt noch und hätte einfach einen Direktflug gehabt mit so einer Airline wie du, weil ich war schon richtig, richtig geschlaucht, als ich in Deutschland wieder ankam.
Also ich glaube, ihr seid ja sogar eine Stunde vor mir losgeflogen und wart aber erst 4 Stunden nach mir zu Hause.
Ja, ja, mit Umsteigen plus noch Verspätung. Klar, und ja.
Nee, also Stress wollte ich mir nicht machen.
Ja, hast du gut gemacht.
Nächste Celebration.
Ja, müssen wir auch noch drüber reden. Es wurde ja dann am Ende wie immer obligatorisch bei der Closing Ceremony angekündigt, dass die nächste Celebration in 2 Jahren, also 2027, zum 50-jährigen Jubiläum von Star Wars in L.A. stattfinden wird. Und ja.
Soweit keine Überraschung.
Ja. Alles, wie wir es vermutet haben. Also vermutet haben wir Anaheim. Jetzt ist es tatsächlich L.A. geworden. Also nicht das Convention Center in Anaheim, was ja so eine Art Vorstadt, Nebenstadt von L.A. ist, sondern tatsächlich das L.A. Convention Center, wo auch die Comic-Con in L.A. und so stattfinden. Und das ist wohl auch ein riesengroßes Convention Center, was halt auch Sinn macht für 50 Jahre Star Wars. Da wird entsprechend wahrscheinlich wirklich alles, was Rang und Namen hat, dort sein und entsprechend vermutlich auch einige Leute. Auch ist die Celebration wieder 4 Tage, nicht nur 3. Und ja, wir sind noch ein bisschen unschlüssig. Also so, wenn ich jetzt für uns beide reden kann, wir haben generell schon Bock, wieder auf die Celebration zu gehen. Die aktuelle politische Lage in den USA ist eher semi-gut und wir sind so verblieben, dass wir einfach mal schauen. Wir haben ja jetzt quasi noch ein Jahr ungefähr Zeit, bis dann tatsächlich der Vorverkauf beginnt. Aber ja, eigentlich habe ich schon echt Bock. Und ich denke mir nur, ja, warum könnte nur diese politischen Unruhen nicht einfach nicht sein und es einfach noch wieder so sein, wie es vor ein paar Jahren war.
Also, Kalifornien ist ja ein bisschen liberaler als viele andere Teile in den USA. Das ist vielleicht ein schwacher Trost, aber es ist einer. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen bösartig, aber ja, wir sind halt 2 weiße Männer mit einem deutschen Pass. Das ist.
Wir brauchen uns leider keine großen Sorgen machen, das stimmt schon.
Das ist halt leider so auf der Welt. Ich finde das auch nicht cool und auch nicht gut. Aber ich denke, es wäre für uns relativ problemlos möglich, hinzureisen. Es ist halt nur die Frage, ja, also ich bin halt auch nicht so ganz sicher, 50 Jahre Star Wars, es wird die Hölle los sein. Das werden viele Leute halt dahin reisen, die halt in den USA zu Hause sind und dort leben oder in Nordamerika, denke ich jetzt mal. Und ich meine, allein in den USA leben wie viel? 300 Millionen Menschen, also das ist schon nochmal eine andere Hausnummer.
Glaube ich auch.
Keine Ahnung, ob man da überhaupt eine Chance auf Tickets hat bei dieser Masse an Leuten.
Ich könnte mir das auch schon vorstellen, dass die Tickets schon wieder noch viel schneller weg sein werden, wie jetzt dieses Jahr. Das glaube ich auch. Also ich meine ja.
Und das ist ja eh schon, also Jedi Master haben wir jetzt 2-mal versucht, ne? Die waren nach wenigen Sekunden ausverkauft. Und selbst die 3-Tagespässe oder 4-Tagespässe, die wir jetzt hatten.
Ja, die waren auch relativ schnell.
Relativ schnell, also nach Minuten wirklich. Und na, wenn es dann 50 Jahre Star Wars, wer weiß, wer da angekündigt wird, wenn da wirklich George Lucas und Mark Hamill und Harrison Ford rum.
Ja, und was gut wirklich sein könnte. Also, ja. Ich glaube, also das, ich könnte mir schon vorstellen, dass die da wirklich ordentlich auffahren. Und dann steht ja auch eben der Ryan Gosling-Film kurz bevor. Also es ist Anfang Mai. Wann ist das Datum? Ich habe es gar nicht mehr.
27. Ende April, Anfang Mai, glaube ich. Ja. Also es ist auch nach Ostern dieses Mal. Habe ich schon geschaut.
Ja, ist früher, es ist 1. bis 4. April 27.
Aber Ostern ist sehr früh, 2027, das ist schon im März, oder? Irgendwie.
Ja, aber auf jeden Fall, ja, im April und im Mai kommt dann quasi der Ryan Gosling-Film, also das wird wahrscheinlich dann da so das Main Panel sein. Oder sie zeigen den Film schon vor Ort.
Das wäre von Ryan Gosling persönlich vorgeführt.
Genau.
Mit Live-Kommentar.
Genau. Der sitzt dann zwischen uns beiden.
Und hält Händchen.
Genau. So nicht anders.
Ja, also wir schauen mal.
Ja. Ist noch ein bisschen Zeit zum Glück. Genau. Wir haben schon Bock, aber wir gucken einfach mal. Ich meine, ja, es wird sich anbieten. Ich war auch schon ein paar Mal in L.A. Ich war gerade erst letztes Jahr dort. Das ist eine geile Stadt. Ich kenne mich ein bisschen aus. Plus Anaheim eben, wo Galaxy's Edge ist in Disneyland, ist nicht allzu weit weg. Das ist so eine Autostunde von L.A. Da gibt's jetzt ein Update zum Film Mandalorian and Grogu, wo quasi dieser Smugglers Run beim Millennium Falcon jetzt ein Update bietet, wo man dann eine Story mit Mando und Grogu erlebt. Also es macht schon alles sehr, sehr viel Bock, glaube ich. Und
Also wenn das jetzt auch geht, noch klappt, dann sterbe ich, glaube ich, glücklich. Also aber
gucken wir einfach mal
ab, wie es in einem Jahr ist und dann.
Genau. Ob wir da überhaupt noch Star Wars mögen oder ob wir nur noch Battlestar Galactica gucken.
Vielleicht ist ja Katie Sackhoff dann wieder dabei.
Das ja, hoffentlich. Auf jeden Fall, die hat gefehlt cool. In Japan. Die fehlt immer, wenn sie nicht da ist.
Ja. Aber man steckt nicht drin.
Ja, ich weiß nicht, in diesem Sinne. Ich glaube, wir haben alles haben wir nicht erzählt, aber vieles. Und ich habe jetzt vieles auch noch mal ein bisschen verarbeitet und konnte mich noch mal zurückerinnern und war schön, noch mal das Ganze zu rekapitulieren mit dir.
Ja, war auf jeden Fall ein ganz toller Urlaub. Danke für deine Mühen, die du gemacht hast. Also Daniel hat sich um sehr viel gekümmert, unter anderem die Unterkünfte und ja eben alles rund um die Celebration. Ich hoffe, meine Navigationsdienstleistungen haben das wenigstens ein bisschen entschädigt.
Deine Anwesenheit hat mehr als alles entschädigt. War ein richtig cooler Urlaub und immer wieder gerne.
Das freut mich natürlich und ja, war echt cool. In diesem Sinne, sayonara.
Möge die Macht mit euch sein.
Immer.